merke schon, dass ich aus einem Mindset komme, Entschuldigung, wo ich bisher das Gefühl hatte, ich hab mich für eine Schiene entschieden, aber innerhalb von dieser Schiene habe ich nicht viele Wahlmöglichkeiten. Jetzt merke ich, ich komme zu einem anderen Mindset von, aha, eigentlich lebe ich doch so viel Freiheit, wie wir heutzutage haben, hatten wir noch nie auf dieser Welt, speziell als Frau. Ich nutze die überhaupt nicht. Vielleicht gibt es mehr als eine Schiene, vielleicht gibt es viel mehr Verzweigungen auf dieser Schiene, als ich sie wahrnehme bisher. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses, was man aus der Schulzeit lernt, du bist auch auf Schienen gesetzt und entwickelst so eine gewisse Scheuklappen oder deine Wahrnehmung ist auch sehr eingeschränkt, dass man eben ganz anders leben könnte.
Willkommen.
Dankeschön. Eva. Danke.
Schön, dass du dir zur Verfügung stellst für mein Experiment.
Gern.
Ich denke, ich würde am liebsten einfach mal anfangen, dass du dich vorstellst ein bisschen. Mhm. Erzählst, was du willst erzählen. Was, und das kann recht breit sein, also was du schaffst vielleicht, das ist der Klassiker. Mhm. Aber auch, was du vielleicht sonst machst im Leben oder wie du dich glücklich behaltest, wie du dich unterhaltest, was du so gelernt hast, um einfach das Leben auch zu geniessen. So.
Okay,
also
innerhalb
was
von
was
drei
du
Minuten.
Halt willst erzählen. Jojo, oder hast du Zeit? Ne?
Gut, also ich heiße Eva Butzkis, ich bin 41 Jahre alt, ich wohne in Basel in der Schweiz seit schon 16 Jahren jetzt, bin eigentlich Deutsche und in Basel hängen geblieben, nach meiner Assistenzzeit am Theater Basel, wo ich als Kostümassistentin gearbeitet habe. Ich bin Kostümbildnerin vom Beruf, das heißt, ich entwerfe Kostüme für Theaterstücke, Opern, Tanzabende, Zirkus, wenn es mal dazu kommt. Ich mache eigentlich alle Genres und ich mache das freiberuflich, bin nirgends fest angestellt, weil es das in meiner Branche gar nicht mehr gibt. Das heißt, ich arbeite immer projektweise und mache das vor allen Dingen in der Schweiz, aber auch ein bisschen in Österreich und Deutschland, so hauptsächlich.
Reisesprayungen?
Ja, also immer projektbezogen. Ich habe nächstes Jahr zum Beispiel ein Projekt in Leipzig an der Oper und in Luzern und so kleine Beratungssachen noch im Wallis, in Basel noch was, also breit gestreut eigentlich. Genau. Und ich habe irgendwann gemerkt, dass wenn ich so mein Hobby, also das kreative Arbeiten mit Stoffen, Nähen, Basteln im weitesten Sinne zu meinem Beruf mache, dass ich mein Hobby verloren habe. Das hat mich so ein bisschen an den Rand von einer Krise auch gebracht, weil ich gemerkt habe, dass es sehr wichtig ist, dass man einen guten Ort hat, wo man auftanken kann. Und habe mir dann so persönliche Kreativität als Auftankoasen wieder zurückerobert, nach und nach. So, im Moment ist mein Weapon of Choice, was das angeht, Stickerei. Es ist die absolute Entschleunigung. Es ist ein bisschen wie Zeichnen auf Stoff.
Du hast nicht Stress beim Sticken?
Nein, es ist was, wo man gut einfach auch weglegen kann und du kommst halt so weit, wie du halt kommst in der Zeit, wo du halt hast, so am Abend, stündli oder so, oder je nachdem. Ich mag zum Beispiel sehr gern Podcast hören und parallel sticken oder manchmal auch, wenn Netflix-Serien so viele Seasons haben, dass man will eigentlich nur noch wissen, wie es am Schluss ausgeht. Dann fange ich an, neben dran zu sticken, dann habe ich nicht so ein schlechtes Gewissen, dass ich so viel Zeit mit Netflix verbringe, okay, weil es produktiv ist. Was ich auch schätze am Sticken, du siehst, was du getan hast. Ich muss in meinem Beruf auch viel managen und organisieren und ich finde so kreative Arbeit, man sieht ein Resultat und ob es jetzt schön ist oder nicht, ist inzwischen zweitrangig geworden. Oder wofür ich das eigentlich mache.
Also für das Handwerkliche.
Ja, genau, dass ich was. Ich habe mich lang zurückhalten lassen, weil ich dachte, Also wenn ich jetzt was mache, wofür eigentlich? Ich besticke ein T-Shirt und dann muss ich das dann auch anziehen. Inzwischen ist mir völlig egal, ob ich das dann anziehe oder verschenke oder es landet halt im Schrank. Der Weg ist das Ziel, war mir früher sehr fremd, weil ich sehr aufgabenorientiert bin und sehr zielorientiert. Aber inzwischen merke ich, es tut mir gut. Einfach sticken um des Stickenwillens. So. Und dann ist es egal, ob ich die Sachen verkaufen kann hinterher oder nicht. So,
wie lange ist es gegangen bis zu der Krise?
Das war so kurz bevor ich 30 wurde, weil ich gemerkt habe...
Also wie lange hast du schon geschafft?
Da hatte ich so 5-6 Jahre. Ich hatte einen ziemlich super Start in die Freiberuflichkeit. Und dann waren auf einmal... Also ich hatte ganz viele Aufträge am Anfang und dann war wie so ein Loch auf einmal, wo ich dann auch natürlich, kommen dann so die Selbstzweifel, bin ich überhaupt gut genug, sollte ich was anderes machen? Und so diese 30er-Marke war auch so, was habe ich schon erreicht im Leben, wo wollte ich ursprünglich eigentlich mal hin? Ich habe gemerkt, ich habe schon richtig viel erreicht gehabt. Das hat mich, also einerseits, okay, check, I'm on track, so ist es, ich bin gut auf einem guten Weg. Aber andererseits hat es mich auch verunsichert, sind meine Visionen viel zu klein gewesen oder unrealistisch. Ich habe auch gemerkt, dass ich mich immer wieder auch dafür entscheiden muss, ich will das wirklich machen. Es passiert nicht einfach so. Gerade wenn man so projektweise arbeitet in einer Branche, die so von Netzwerken abhängig ist auch, dann ist es natürlich ganz viel mit der eigenen Person auch verknüpft und das war so ein bisschen so eine Quarter-Life-Crisis, nennt man das heutzutage.
Ja, ja. Okay.
Genau. Und habe aber auch gemerkt, eben, dass ich mich selber aus den Augen verloren habe dabei. Also ich habe keinen freien Tag gehabt, wirklich. Oder nicht das als was Wertvolles wahrgenommen. Und habe einfach, ich arbeite auch gern viel, was mir dann so ein bisschen auch zum Verhängnis wurde, weil ich gemerkt habe, ich bin so fast an einem Burnout vorbeigeschraubt. Einfach so, und wenn man anfängt, alles zu hinterfragen. Ja, genau. Jetzt hat man Wörter für all das. Früher war es halt eben, man ist irgendwo in der Grube verschwunden. Mhm. Ja, also es war, also ich hatte viele Symptome, aber zum Glück noch nicht alle. Also ich habe da rechtzeitig gemerkt, ich muss was ändern. Mhm. So.
Gut.
Ja.
Spannend. Vielleicht kannst du darauf eingehen, wie du zu deinem Beruf, sagen wir mal, gefunden hast. Oder zu den Aufgaben, die du jetzt machst. Also ist das sehr gerade, wie ich sehe, ist das schon immer klar gewesen?
Nein, ich habe einfach... Ja, also ich habe schon immer gerne gebastelt und war immer gern kreativ. Und habe, als es dann um Berufsfindung ging, da war ich so im Ende meiner Schulzeit, ich war in Deutschland auf dem Gymnasium, da geht man 9 Jahre zum Gymnasium bis zur 13. Klasse, bis man Abitur macht.
Das heißt Gymnasium also, bis zur 13.
Ja, genau.
Aber bis Schuljahr,
also genau, sorry. Genau, 13. Schuljahr, genau. Dann war ich so, also ich habe erst mit 19, kurz bevor ich 20 wurde, Abitur gemacht, weil ich erst mit 7 eingeschult wurde. Mhm. Und dann habe ich mir überlegt, was ich werden möchte. Bin so Berufsberatungsseminare und sowas gegangen. Und habe dort im Arbeitsamt Computer diesen Beruf entdeckt.
Echt?
Ja, das kam so. Ich hatte mich dann irgendwann entschieden, also ich möchte was Kreatives als Beruf machen. Ich kannte aber nur brotlose Künstler, also Maler oder sowas. Architekt und Modedesigner. Die drei Berufe waren mir bekannt als Studienberufe im kreativen Bereich. Mode, dachte ich, ich weiß nicht, irgendwas ist da, das ist es nicht ganz. Und Architektur, da gab es viele Dinge, das war mir auch irgendwie zu mathematisch und zu statisch und irgendwie zu clean. Und brotlose Kunst, dachte ich, naja, man muss ja nicht irgendwie sehenden Auges in sein Unglück rennen, so. Obwohl ich die sehr bewundert habe, die Künstler und Schriftsteller und all das. War schon so eine Traumwelt eigentlich, auch ein Traumberuf. Und dann habe ich Design in diesen Arbeitsamtcomputer eingegeben, was man denn unter Design alles studieren kann und war total überrascht, dass es irgendwie 30 verschiedene Studienberufe oder Möglichkeiten im Designbereich gibt. Mhm. Und habe das alles.
Wahrscheinlich noch mehr,
ja, wahrscheinlich noch mehr. Ja. Es gibt immer so Tendenzen, dass man wieder mehr generalisiert studiert und dann wieder mehr super spezialisiert. Aber die Tendenz ist schon zur super Spezialisierung.
Also in Zürich haben wir Style und Design studieren. Das heißt,
man
jetzt
kann auch Trendforschung dort studieren.
Ja, ja, das heißt jetzt auch anders. Das heißt ja, jetzt Trends und Trends and Identity.
Also. Ja, eben. Also es ändert sich immer wieder. Genau. In dem Designmaster, den ich jetzt gerade noch, oder Master of Arts in Design, den ich gerade nachgeholt habe, konnten wir jetzt mit Spezialisierung studieren und das versuchen sie jetzt aber aufzuheben wieder. Warum auch immer. Und ich habe dort in diesem Computer den Studiengang Kostümdesign entdeckt und jedes einzelne Fach fand ich toll dabei.
Das war einfach eine Liste gesehen.
Das war einfach eine Liste, was man studiert. Und ja, ich habe das einfach alles durchgelesen. Bühnenbild fand ich auch noch interessant, aber da gab es ja wieder so Statik und Licht und so, wo ich dachte.
Das ist also Beratungsbild, ich sehe.
Also, ja, genau, Bühnenbild war auch einer dieser Studiengänge. Szenografie, Bühnenbild heißt es dann. Oder damals hieß es so. Jetzt heißt es wahrscheinlich Set Design. Das hat ja sowieso alles amerikanische Namen gekriegt. Und dann habe ich in einem Buch nachgelesen, was macht man eigentlich als Kostümbildner? Weil ich kannte den Beruf gar nicht. Und dann habe ich das durchgelesen und dachte, oh ja, das hört sich doch mal toll an. Und habe dann ein Jahr Vorpraktika an verschiedenen Orten gemacht, weil das auch Teil der Zugangsvoraussetzung war zum Studiengang. Man musste mindestens 3 Monate machen. Sowas wie Zwischenjahr war damals gar nicht üblich. Uns wurde gesagt, geh möglichst zielstrebig auf deinen Beruf zu, sonst nehmen dich die Arbeitgeber nicht ernst.
Ja, ja, ja.
Und ich bin so in der badischen Provinz aufgewachsen, da gab es gar nicht konkreten Theater direkt dort. Dann habe ich so im Umkreis so von 100 Kilometern geschaut, wo könnte ich denn ein Praktikum machen? Und war dann zuerst 2 Monate im Europapark in der Kostümabteilung. Das war so das Nächste bei uns. Dann war ich 5 Monate in Karlsruhe am Staatstheater in der Kostümabteilung und dann noch 5 Monate beim Südwestrundfunk, also Regionalfernsehen, die aber auch, die sind bei der ARD dabei, erstes deutsches Fernsehen, wo auch zum Beispiel mein erstes Projekt war gleich ein Tatort. Da habe ich Praktikum gemacht und habe zum Beispiel Krawattenknoten gelernt.
Das sind unbezahlte Praktika oder wie?
Beim Fernsehen, da gab es ein bisschen einen Minimallohn, der hat so die Fahrtkosten gedeckt. Die anderen waren also ursprünglich unbezahlt, wobei die beim Europapark dann auch gesagt haben, aha, naja, wir müssen dich dann schon so zahlen wie die Studenten, die halt hier Pommes verkaufen oder so.
Also der Job jetzt gar nicht gegeben. Du hast ja da gefragt, ich will das und das machen.
Ja.
Die haben das so erfunden. Denn.
Ja, also die hatten noch nie Praktikanten dort. Also zumindest da in der Kostümabteilung. In anderen Bereichen Marketing oder so vielleicht schon, das weiß ich nicht genau.
Also du bist dort, ist das erste Mal gewesen, wo du das selbst gemacht hast? Oder gefunden hast, ich will jetzt das, ich schaue jetzt, wer macht das, ich
frage
jetzt
an. Blindbewerbung. Ich habe 5 Blindbewerbungen geschrieben und 3 Zusagen oder eigentlich 4 Zusagen bekommen und die 4. die waren aber auch so, dass ja, wir wissen gar nicht, ob wir sowas machen und dann habe ich mich für die 3 anderen da entschieden gehabt, genau.
Briefe geschrieben?
Ja, einfach ganz klassisch.
E-Mail
gab es noch nicht.
Nein,
das war Ende der 90er, also ich habe
dann... E-Mail hätte es gegeben.
Ich habe 97 Abi gemacht und ich habe 98 dann angefangen, Kostümdesign zu studieren in Hannover an der Hochschule. Und dort hat mir eine Kommilitonin gezeigt, wie man eine E-Mail-Adresse einrichtet. Da hatte ich dann eine Hotmail-Adresse.
Ja, eine Hotmail, klar.
Genau.
Haben wir Alika.
Genau, die erste. Ja. Da hatte ich auch noch gar keinen eigenen Computer. Den habe ich mir erst nach dem Studium gekauft, meinen ersten eigenen.
Ja.
Weil sie da in der Hochschule hatten, sie waren sie super ausgerichtet, eingerichtet.
Ja.
Genau.
Spannend.
Ja, so bin ich in dem Beruf gelandet.
Also du bist, wie nennt sich das? Laufbahnberatung heißt es jetzt zum Beispiel in Zürich.
Ja, genau.
Das hat bei dir voll gefruchtet.
Ja, nein. Also ich war da also schon sehr eigeninitiativ in dem
Dann. Wo bist du gestanden, wo die Schule fertig war oder wo du da
also ich hab, wir haben bei uns haben sie also ein bisschen Laufbahnberatung in dem Sinn schon, also in der 11. Klasse, das war quasi 2 Jahre vorm Abitur, bevor man sich auch entscheidet, welche Fächer wähle ich für als Abitursfächer. Das ist das erste Mal, wo man wie wirklich eigene Entscheidungen treffen sollte. Zum Beispiel, wenn man Medizin studieren will, hole ich jetzt in der Schule mache ich schon mal das kleine Latinum, damit ich später schneller vorwärts komme.
Wie alt bist du?
Ich war, das ist 17 oder so. Ja, genau. Also relativ spät in der Schweiz macht man das ja früher, Matura meistens.
Also die Matura selber machst du erst mit 18, 19.
18, 19, ja, aber eben, ich war eben fast 20, bis ich Matura hatte, sozusagen. Also ich habe das immer als eher spät empfunden, so. Und damals hatten wir so ein Berufsberatungswochenende, wo dann irgendwie so von der Handelskammer kamen dann Leute und haben ihre Jobs vorgestellt und vom Handwerkerverband, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, und wo man aktiv aufgefordert wird, sich mit diesem Thema zu beschäftigen, was will ich eigentlich mal werden. Und da hatte ich lange gar keine Ahnung. Also ich habe auch meine Abiturfächer nicht so gewählt. Ich habe Englisch und Geschichte gemacht im Abitur und zum Beispiel nicht Kunst, weil mich Geschichte noch mehr fasziniert hatte eigentlich so. Und mein Englischlehrer zum Beispiel, als der gehört hat, was ich dann wähle als Beruf, was jetzt dann mein Plan ist, der hat gesagt, oh, was für eine Verschwendung, weil ich total gut in Englisch war. Und ich hatte Sprachen mal auch noch so überlegt, ob ich Richtung Sprachen gehe. Aber das war alles so unkonkret ein bisschen. Also da dachte ich, aha, das heißt, ich kann ein Übersetzer werden. Und dann habe ich so eine Vorstellung gehabt, dass ich den ganzen Tag in so einem dunklen Kämmerlein sitze und nur Stimmen höre und das übersetze unter einem wahnsinnigen Zeitdruck. Und das fand ich nicht attraktiv, diese Vorstellung. Und dieses einfach basteln zu können und dafür bezahlt zu werden, fand ich viel attraktiver.
Echt? Okay. Obwohl das, also genau, du hast es irgendwie, du hast gesagt, dass du immer, ich muss mit Schweizerdeutsch reden. Du hast das immer schon gern gemacht, in Freizeit so.
Ich habe immer gern gebastelt, so. Jo. Genau. Immer. Ich komme auch aus einem Elternhaus, die das sehr unterstützt haben. Also meine Mutter ist Lehrerin, die hatte Handarbeiten, textiles Werken, Basteln im weitesten Sinne als Schwerpunktfach auch mal studiert. Und mein Vater war ursprünglich Heilerziehungspfleger und hat dann Heilpädagogik-Ausbildung noch gemacht und hatte auch eine kleine Werkstatt und hat quasi so Werken mit Behinderten als Arbeitsinhalt gehabt. So. Und die haben das auch unterstützt. Die waren sehr offen und haben gesagt, du kannst jeden Beruf wählen, den du möchtest. Sie haben so ein bisschen über so Zeitrahmen geredet, wann man mit der Ausbildung nach dem Abitur mal fertig sein sollte, damit man nicht nur so ins Blaue hineinlebt, aber haben mich eigentlich in allem unterstützt. Und zum Beispiel eine der ersten Tipps, man kann so einen Test machen beim Berufsberater, wo du einfach ankreuzt, das habe ich gern, das, das. In so einem alten Computer war das damals. Und da kamen so Sachen bei raus wie Schaufensterdekoration oder Betonbauer, wo ich dachte, aha, ja, ich weiß nicht, wie kreativ das ist oder was ich angekreuzt habe, damit ich bei Betonbauer gelandet bin.
Das war so eine Analyse. Also.
Das, ja, genau, genau, so ein erster Test. Dann kam ich heim und habe gesagt, oh, ich werde Schaufensterdekorateur, das finde ich toll. Und meine Mutter hat gesagt, sicher nicht, also weißt du, was du da verdienst? Und das war mir völlig egal. Also ich wusste schon, einerseits, ich will nicht ein brotloser Künstler werden und bewusst Armut wählen, aber ich hatte gar kein Verhältnis dazu, dass man bei Schaufensterdekorateur, damals hat man 100 D-Mark im ersten Lehrjahr bekommen. Also das hat damals so gerade für die Lebensmittel gereicht.
Im Monat,
ja. Im Monat, ja, da hat man nicht mal für eine Miete gereicht, egal wie billig man wohnt. Und meine Mutter hat gleich gesagt, was, nein, du hast viel mehr Potenzial, du gehst auf jeden Fall studieren, was ist mir egal, aber du gehst studieren. So, das war...
Was war denn das für ein, was ist das für ein Studium gewesen? Also was für Schule, Uni?
Wo ich dann gemacht habe, das war an der Fachhochschule, ein Diplom. Damals gab es Bachelor und Master noch nicht. Das wurde erst ein, zwei Jahre nach meinem Diplom eingeführt. Ja. Deshalb habe ich jetzt nochmal einen Master nachgeholt, weil mein Diplom, obwohl ich habe 5 Jahre studiert, Regelstudienzeit wäre 9 Semester gewesen, aber es war sehr praxisorientiert und das braucht halt viel Zeit. Wir haben fast alle 10 Semester studiert. Das war so bei uns eigentlich normal. Und mit einem Vordiplom nach 4 Semestern und eben einer Diplomarbeit, die man schriftlich und praktisch macht, letztendlich habe ich so viel geleistet, wie man für einen Master auch leisten würde, aber das wäre nach den heutigen Studienordnungen nur so viel wert wie ein Bachelor.
Krass, okay, komisch. Ich habe dann die Diplom, die gelten eigentlich immer als Master.
Nein, jetzt kommt, wenn man es an der Universität gemacht hat, schon, aber weil es nur an der Fachhochschule war, okay, zählt es nur wie ein Bachelor. Aber ich habe jetzt, wo ich den Master nachgeholt habe, habe ich ganz viel angerechnet bekommen, weil ich eine abgeschlossene Designausbildung schon habe, weil ich 15 Jahre Berufserfahrung habe und schon angefangen habe, an der Hochschule einzelne Kurse auch selber unterrichten zu können. Und das, da wurde mir so viel angerechnet, dass ich dann letztendlich nur das Praxismodul habe machen müssen und die praktische und schriftliche Masterarbeit und die Theoriekurse, die vielen kleinen, zeitaufwendigen Kurse, das wurde mir erlassen oder angerechnet. Mhm. Genau. Und dadurch war das möglich, sonst hätte ich das jetzt mir gar nicht leisten können. Ein richtig echtes zweijähriges Vollzeitstudium jetzt wäre mir nicht möglich gewesen. Genau.
Macht Sinn. Du hast gesagt, du hast grundsätzlich Schule gern.
Ja, ich bin immer gern in die Schule gegangen. Ja. Ich muss sagen, ich musste auch nicht wahnsinnig viel tun. Ich hab sehr visuell gelernt und habe wenig Zeit mit Hausaufgaben verbracht. Ich habe die eigentlich meistens im anderen Unterricht parallel erledigt. Außer so Sachen wie Lesen, wo man sich mehr konzentrieren muss. Aber ich habe irgendwie auf der Zugfahrt nach Hause oder eben, wenn ich mich im anderen Unterricht gelangweilt habe, habe ich da schon mal die Hausaufgaben vom anderen erledigt, habe nie viel lernen müssen. Wenn ich nicht im Unterricht war, dann habe ich Sachen auch schnell nicht verstanden oder wo sich dann eher mal Lücken aufgetan haben. Und alles, was Fleißarbeit anging, so wie Vokabeln lernen und so, da war ich zu faul für, weil ich habe gemerkt, es geht auch ohne. Also und deshalb ist es natürlich auch leicht, wenn einem dann Schule Spaß macht. So, ne? Wenn man richtig hart arbeiten muss für, dass es dann, also es tat mir immer so leid, wenn andere dann so leiden unter Schule. Weil es mir,
also du hast nie Bauchweh und Migräne und Zeug und Sachen während der Schule, wegen Prüfungen. Und
wegen Prüfung nicht. Ja. Ich hatte eher früh irgendwie so Stresssymptome, weil ich eben, weil mir das so leicht gefallen ist, dann habe ich in meiner Freizeit noch ganz viele andere Sachen gemacht.
Du bist schon immer sehr busy gewesen.
Ja, das habe ich gern gemacht eigentlich. Okay. Meine Mutter hat immer gesagt, jo, aber wenn du dann krank wirst, ich pflege dich dann nicht, gell? Weil ihr schon klar war, dass es eigentlich zu viel war. Okay. Ja, aber ich war doch Pfadi und Jugendarbeit und Nachhilfe geben und Babysitten und Jobben gehen und basteln.
Das heißt, welcher Anteil an ich bin gern in Schule ist wirklich Schule?
Also ich habe schon gern gelernt auch. Und ich habe mich da wohl gefühlt.
Du hast nie Hausaufgaben gemacht. Also, du hast einfach gerne in der Schule etwas Neues gehört oder irgendwie.
Jo,
Lehrer,
jo, das schon.
Dir etwas erzählt oder so.
Ja, Lehrer auch. Also ich mochte die Lehrer am liebsten, die mich herausgefordert haben auch. Also weißt, ja. Wir hatten zum Beispiel eine Lehrerin, die gesagt hat, in Geschichte war das. Viele haben so gelitten, Geschichte ist so langweilig, interessiert mich nicht. Und ihr war immer wichtig, Zusammenhänge aufzuzeigen und warum Dinge passiert sind. Und sie hat gesagt, jo, einfach Zahlen auswendig lernen, da kannst du auch das Telefonbuch auswendig lernen, hast genauso viel davon, interessiert mich nicht. Wenn da die falschen Zahlen stehen, ist mir egal, wenn du weißt, warum es passiert ist, in welcher Reihenfolge, ist es viel wesentlicher. Und das fand ich spannend, so Leute, die mehr Zusammenhänge aufgezeigt haben. So. Und Lehrer, die da vorne einfach nur Text abgelassen haben und denen egal war, ob wir zuhören oder nicht, das hat mich auch nicht interessiert. Da habe ich dann eben
Hausaufgaben gemacht. Das hat dich nicht groß gestört, du hast das ausblendet, du hast ein anderes Zeug gehabt, das dich gefreut hat. Das ist einfach echt gesehen. Das war egal, der Lehrer.
Das war, das war mir dann egal. Ich weiß noch, eine Episode, weil es gab Lehrer, da haben wir grundsätzlich, der hat halt mit der ersten Reihe geredet, so, und hinten dran war es ihm egal auch, dass, also es war offensichtlich, dass die Leute nicht mitmachen und das ignorieren, was er bringt. Und er hat ganz am Ende, hat er mal gesagt gehabt, das ist dann euer Problem, ich stress mich nicht mehr wegen dem. Und einmal bin ich irgendwie so zweite, dritte Reihe gesessen, hatte alle meine Hausaufgaben schon erledigt. Und dann habe ich mich tatsächlich mitgemacht im Unterricht und meine Freundin nebendran sagt, was machst du, wieso machst du damit? Ich sage, mir ist so langweilig, ich mache jetzt damit, weil mir ist einfach langweilig sonst. Und sie so völlig entsetzt, dass man tatsächlich irgendwie da mitmachen könnte. Aber
ja. Ja, das sind so die Schulerlebnisse. Die genau. Interessant sind. So, ja. Das kennen wir wahrscheinlich alle.
Ja, genau. Mhm. Ja.
Und wie hat die Schule ungefähr funktioniert? Was ist das? Wie ist sie aufgebaut gewesen? Also wie bist du reingekommen? Oder,
also System, hast du gehabt, oder? Das System ist ein bisschen anders wie in der Schweiz. Also bei uns ist ja Grundschule 4 Jahre. Und danach entscheidet man sich, gell, wobei jetzt das System ändert sich ja ständig. Mhm. Also es ist heute auch schon wieder, gibt es andere Modelle. Das klassische Modell war, danach entscheidest du dich, gehst du auf die Hauptschule, da musst du dann nur bis zur 9. Klasse hin, Schulpflicht ist nur bis 16. Oder du gehst auf die Realschule, das geht bis zur 10. Klasse. Das ist meistens, wenn man mehr so in eine kaufmännische Richtung gehen möchte oder so Lehrberufe, einfach eine Handwerkslehre reicht, Hauptschulabschluss. Oder du gehst aufs Gymnasium für Abitur und studieren gehen. So, da muss man, also geht am längsten.
Ab der 5. Klasse.
Ab der 5. Klasse, genau. 5. Klasse ist so ein bisschen, da wird so ein bisschen alle erstmal auf ein Niveau gebracht, weil natürlich auch von den Grundschulen ist es sehr individuell, wie das Niveau so ist. Und dann, man kann ein bisschen Sprachenreihenfolgen wählen und sowas. Aber eigentlich ist man da so ziemlich in diesem System drinne. Und dann gibt es so statt mittlere Reife, gab es in der 10. Klasse so, was das nannte sich, zentrale Klassenarbeiten. Das ist so ein bisschen wieder, wo vom Land aus dann kommen, vom Bundesland aus, von den Schulbehörden zum Gucken, ob alle noch auf einem Niveau sind ungefähr so. Und da, manche entscheiden sich dann auch nochmal spezialisierter, zum Beispiel aufs technische Gymnasium oder aufs Wirtschaftsgymnasium und dann mehr ein Fachabitur zu machen und nicht das Allgemeine. So. Ja, ich war auf einer privaten Schule. Das war eine katholische Schule. Sie ist Mädchengymnasium unserer lieben Frau Offenburg. Oder auch das Kloster.
Das Kloster.
Oder auch der Nonnenbunker. Je nachdem, mit wem man geredet hat.
Ja. Ist das eine Riesenschule? Ist das ein
Schloss? Es war das zweitgrößte Gymnasium damals in Offenburg. Von den allgemeinen Schulen. Wirtschaftsgymnasium war natürlich größer, weil die noch einen größeren Einzugsgebiet hatten.
Kannst du dir beschreiben? Ist das der Ort? Oder?
Ja, es waren 700 Mädchen, die dort waren auf der Schule. Ja. 5. bis 13. Klasse. Das war ein mitten in der Innenstadt von Offenburg gelegen. Oh ja, okay. Ein Altbau, der eben aus den Klosterräumlichkeiten bestand. Eine sauschöne barocke Kirche mit Silbermann-Orgel. Oh ja. Und wurde um 1200 gegründet, der Orden Augustiner Chorfrauen. Chorfrauen ist auch gut. Augustiner Chorfrauen mit dem Ziel der Mädchenbildung. Das war von Anfang an die Vision des Ordens. Das heißt, alle Nonnen, die da eingetreten sind, mussten auch unterrichten, was wir im Mittelalter ziemlich
progressiv
war.
Progressiv,
ja. Ein katholischer Orden. Und im Altbau waren mehr so die Jungen, also die 5., 6., 7. Klasse untergebracht. Und dann gab es einen Neubau, irgendwie so aus den, weiß ich nicht, 60er, 70er Jahren. So ein kleiner Turm, so ich glaube 3 Stockwerke gab es, wo dann Mittelstufe und Oberstufe untergebracht war. Vorne dran, das ganze Gelände war mit einer Mauer drumherum so, und vorne gab es das silberne Tor. Das war tagsüber zu. Und weil du darfst dich ja auch nicht vom Schulgelände entfernen.
Genau.
So, ne?
Also da kommt immer rein und raus, so Schlüssel leer.
Ja, also gell, es gab schon, man konnte schon rein und raus gehen dort, aber es war nicht weit offen, ach, hallo, so. Kommt alle rein.
Das ist
so.
Eine Wiese, was ein Eisentor,
genau.
Oder so.
Und
oder
einfach, dass du dich nicht auch unerlaubt vom Schulgelände entfernst.
Schön, ja.
Du durftest dann, jetzt weiß ich nicht mehr genau, ab wann. Man durfte ab einem gewissen Alter, durfte man in der großen Pause und so auch in die Stadt gehen. Mhm. Aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, ob das so ab der 8. Klasse, nee, da wahrscheinlich noch nicht, aber ab der 10. oder so. Aber was lustig ist, ist natürlich, vor dem Tor haben dann die Jungs ihre Freundinnen abgeholt nach der Schule, oder da haben die Eltern haben dort draußen gewartet.
Ja, 50s Musical.
Total. Vor allen Dingen, also der Peak war so in der, weil wir halt nur eine Mädchenschule waren, was auch eher, was ein bisschen aus der Historie kam, aber auch ein bisschen progressiv war im Sinne von, also es war ein mathematisch-naturwissenschaftlicher Zweig, dieses ganze Gymnasium, weil es hieß von Anfang an, Frauen lernen Naturwissenschaften besser, wenn sie ernst genommen werden in dem. Es gab Studien, wissenschaftliche Studien, die belegen, dass wenn es gemischte Klassen sind, dass Mädchen sich weniger melden, dass ihnen gar nicht so viel zugetraut wird und so. Aber bei uns gab es zum Beispiel jedes Jahr Mathe-Abiturklassen auch und so, die es zum Teil an den anderen Schulen nicht gab. Und dann sind, also in der Oberstufe die letzten zwei Jahre, wurde in Offenburg, haben die Gymnasien zusammengearbeitet und da durften dann auch Jungs an die Schule kommen, wenn es den Kurs zum Beispiel nur bei uns gab, so Gemeinschaftskunde, Politik zum Beispiel gab es nur bei uns. Und dafür mussten andere dann für Spezialkurse Sport, gab es dann nur auf dem Schiller-Gymnasium und die mussten für die Kurse dann dorthin gehen. So. Da gab es dann auch Jungs im Schulhaus. Aber so dieser Peak von, oha, welche Freunde warten wohl vor dem Tor, das war so 9. Klasse, wenn man so 15, 16 ist, wo kurz vor der 6. Stunde, was so die letzte Stunde war, wenn du da während dem Unterricht, alle mussten nochmal schnell aufs Klo, was vor allen Dingen hieß, das Klo war verhüllt von Haarspray, Nebelschwaben, nochmal schnell alles nachziehen und sich richten, dass man dann pünktlich auch rauskommt.
Ja,
so, ne?
Ja, die Szene wird jetzt doch gern
also
sehen.
Total so Grease.
Die Schuhe gibt's noch?
Ja, gibt's immer noch. Inzwischen haben sie eine Mädchenrealschule noch dazu gemacht, weil die Nachfrage so groß war. Also die Schule ist weiter gewachsen und gewachsen. Okay. Und ist immer heute noch genauso aktuell wie ich. Und eben meine zwei Schwestern sind auch auf diese Schule gegangen dann. Ja.
Also gleichzeitig auch?
Also meine, ich habe eine Schwester, die ist 2 Jahre jünger. Also wir hatten auch, viele von meinen Freundinnen hatten Schwestern in der gleichen Klasse. So. Und dann habe ich noch eine Nachzüglerschwester, die ist 12 Jahre jünger. Da waren wir dann schon weg. Die musste dann so mit unserem Ruf leben.
Ja.
Dort, genau. Okay. Wir hatten zum Teil noch die gleichen Lehrer. Genau.
Okay. Also da ist eine Kirche nebenan als Teil vom Schulgelände.
Vom Schulgelände, genau. Und es gab am Anfang und am Ende vom Schuljahr gab es Gottesdienste. Und mittwochs die erste Stunde gab es auch jede Woche Gottesdienste. Die waren aber freiwillig. Also entweder ist man in Gottesdienst oder du hattest halt frei die erste Stunde mittwochs. Oder die wurde für andere Dinge genutzt, so wie Klassensprecherversammlungen. Von der SMV oder irgendwie, ich weiß nicht, ich habe oft Nachhilfeunterricht dann gemacht oder so. Mhm. Oder manche AGs haben sich dann getroffen, aber eigentlich, also AGs war dann fast schon wieder zu offiziell, also es sollte AGs eigentlich ja, so freiwilliger Unterricht, Arbeitsgemeinschaft wahrscheinlich hieß es. Also so wie Schülerzeitung und irgendwie Italienischkurs freiwillig oder so, den man macht. So, aber es sollte eigentlich, es durfte nicht zu attraktiv sein, damit jeder die Möglichkeit hat, wenn er möchte, auch mittwochs morgens noch da in diesen Gottesdienst zu gehen. So, aber ich weiß nicht, ich habe das nicht so oft gemacht, vielleicht 10 Mal in diesen 9 Jahren oder so. Oder ich weiß nicht, also nicht wahnsinnig viel, ja. Oder vielleicht kann ich mich auch einfach nicht so gut daran erinnern, aber allermeistens war man froh, dass man mittwochs die erste frei hatte. Mhm.
Genau. Ich bin kein Morgen-Tipp, ich habe es nie geschafft.
Ich auch nicht.
Ich will versuchen, bei diesen Schulen, wenn Leute so zurückdenken in Schulen und das beschreiben, zu versuchen, also ein bisschen das, was komplett selbstverständlich ist, halt zu beschreiben. Oder so. Mhm. Also irgendwie, ich meine, du weißt wahrscheinlich ungefähr, wie eine Schule da ist, vielleicht bei anderen Leuten oder so, und denkst, ja, das ist eh alles genau gleich. Aber ich würde es wundern, einfach also ein paar Details oder irgendwie, wie lange sind die Stunden, wie verläuft die Pause, wie ist das erlebt, irgendwie. Klassenlehrer, ist das in eine Klasse gewesen, wo umgeht, oder ist das Lehrer, oder war das irgendwie verstreut
nach Fach?
Also
so ein ganz grundsätzliches System,
ja,
genau.
Okay, genau.
Also eine Stunde ging 45 Minuten, dann gab es 5 Minuten Pause und dann...
Okay.
Also zwischen den Stunden, ja. Genau. Und dann große Pause waren 20 Minuten, glaube ich. Mhm. Die war um 10 oder so.
Wenn ich angefangen?
7.40 Uhr. Manche Dinge vergisst man
nicht. Schlecht,
7.40 Uhr, erste Stunde. Und die meisten von uns sind von außerhalb gekommen. Also es hat ein großes Einzugsgebiet. Oh. Wir sind immer mit dem Zug zur Schule gefahren. Das heißt, ich musste, und wir waren, unsere Züge sind saublöd damals gefahren. Inzwischen ist es besser geworden. Wir mussten oft auf den 6.30 Uhr Zug. Damit, und dann waren wir kurz nach 7 da und waren eigentlich, also in Offenburg, sind dann zur Schule gelaufen. Und waren dann irgendwie oft 20 Minuten zu früh da, das war auch zum Beispiel so eine Zeit, das war die einzige Zeit, wo ich Vokabeln gelernt habe, indem ich die anderen abgefragt habe, zum Beispiel.
Ja, smart.
So, ja. Und die sechste Stunde ging, glaube ich, bis 12.50 Uhr. Das war so normal, 6 Stunden zu haben. Also die ersten 3, dann große Pause, dann nochmal 3.
Ah, bis 12.50 Uhr.
Bis 12.50 Uhr. Und dafür hatte man fast nie Nachmittagsunterricht. Später dann schon war irgendwie, wenn man Nachmittagsunterricht hatte, dann gab es irgendwie also ich habe es als wahnsinnig lang empfunden, dann die Mittagspause. Ich weiß gar nicht mehr genau, wann es dann weiterging, aber es war mindestens eine Dreiviertelstunde, vielleicht auch länger. Und ich fand das immer, boah, da fällt man voll ins Loch und dann sich dann irgendwie motivieren. Und dann hatten wir, ich weiß noch, am Schluss die letzten 2 Jahre, eigentlich, das ist ja so Vorbereitung fürs Abitur, hatten wir mittwochs nachmittags dann 2 Stunden im Leistungsfach, also im Abitursfach, das war 2 Stunden Geschichte, das ging so gerade noch, aber danach hatten wir noch 2 Stunden Schulsport und das war der Killer. Also da, wir waren eigentlich 15 Leute in unserem Kurs und es haben nie mehr wie 5 wirklich aktiv teilgenommen. 5 haben spontan immer irgendwie, oh, ich habe Migräne oder so, oder ich glaube, ich habe das Mittagessen nicht vertragen. Und 5 hatten irgendwie einen Attest, wo sie langfristiger befreit haben.
Wieso ist das so schlimm? Sie 2 Stunden Sport?
Also, erstens, da war keine Energie mehr. Unser Schulsport war sowieso, ich weiß nicht. Also, es gibt jetzt neu auf Pinterest diese Memes, egal wie schlecht dein Leben ist, denke dran, du musst nie wieder am Bundesjugendtag oder Bundesjugendspiele teilnehmen. Ich fand es einfach so pointless. Also, ich habe es nie gern gemacht.
Ja.
Wir hatten ein Schwimmbad in der Schule, das heißt, wir hatten immer wechselnd auch Schwimmen und Sport, immer jede Woche abwechselnd.
Das hat mir gefallen.
Das habe ich gern gemacht, aber diese anderen, ich weiß nicht, es hat einfach keinen Spaß gemacht.
Das heißt, da muss man kurz dabei gehen, weil Sport könnte ja Spaß machen. Wieso hat es keinen Spaß gemacht? Also wie ist es
abgelaufen? Du hast jenste Sportarten gelernt, so wie mache ich einen Handstand und dann wurde ich da halt rangeführt und dann gab es halt Noten. Und ja...
That's it. Schön kurz beschrieben.
Ja, aber...
Also, du hast einen Lehrer oder eine Lehrerin.
Du hast eine Sportlehrerin.
Und sagen,
wir hatten, glaube ich,
nur so.
Frauen, weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube, ich hatte nur Frauen.
Ja.
Dann war Aufwärmen, also beim Schwimmen zum Beispiel, war 15 Bahnen einschwimmen.
Ja.
Weil wir hatten nur ein ganz kurzes Becken, nur 17 Meter Becken.
Ja. Ja.
Und dann war irgendwie 15 oder 20 Bahnen einschwimmen. Ja. Da konntest du machen, was du wolltest. Hauptsache, du hast, bist irgendwie aufgewärmt. Und dann haben wir alle Schwimmarten... gelernt,
Schwimmen kann man sich das noch
von klein auf so.
Aber, immerhin,
aber auch Ballsportarten, zum Beispiel Basketball.
Ja.
Dann hat sie erklärt, wir gehen die wir spielen Basketball. Erstmal, das sind die Regeln. Ich glaube, es irgendwie immer so Vorübungen, die dich haben ranführen sollen.
Ja.
Und dann irgendwie eine Technik lernen. Aber du hast halt dann irgendwie zig so Sportarten gelernt. Und irgendwann gab es eine Art Prüfung. Da hast du halt dann jetzt zählt, es gibt eine Note. Und dann hat es halt eine Note in dieser Sportart. Und es hat halt eine Note am Schluss ausgemacht. Ich habe einfach keinen Spaß am Schulsport. Ich weiß nicht.
Ja. Also es war bei uns auch recht verbreitet gesehen, dass viele einfach noch wollen, etwas anderes machen.
Ja, ich weiß nicht.
Also, das war mir sehr bekannt.
Ja, und ich habe dann ich hab Heuschnupfen gekriegt. Und dann habe ich zum Glück einen Attest bekommen, dass man im Sommer keinen Sport machen soll.
Mhm.
Wegen Heuschnupfen, wegen der Pollenbelastung und so.
Oder ich meine...
Nein, du musst natürlich daneben sitzen und zugucken.
Ah,
so.
Okay.
Auch im Schwimmen, was ein bisschen blöd war, weil es war da so heiß und stickig drin in diesem Schwimmbad. Und gell, wir waren in Mädchenschule, irgendjemand hatte immer seine Tage natürlich.
Ja, auch ein beliebtes Thema gesehen.
Genau.
Ton und Brüste.
Genau. Kleines Highlight war, jemand durfte eine Zeitschrift mitbringen, so Bravo Girl oder so, und dann durften wir lesen.
Während dem Zuschauen vom Turnunterricht.
Genau. Ja, weil ich meine, wie sinnvoll ist das? Also beim Sportunterricht zuschauen.
Das ist eine berechtigte Frage.
Ja, eben. Aber es ging halt darum, dass du nicht das Gefühl hast, du kannst Party machen stattdessen und du hast wirklich frei.
Es geht ja oft um so Fairness, alle gleich behandelt werden.
Ja, auch Aufsichtspflicht natürlich. Ne? Also,
eben,
genau. Also,
und Aufsichtspflicht, genau. Der Schulhof, glaube ich, nicht verloren, oder? In Deutschland heißt das, glaube ich... so ganz explizit ist
du darfst Schulgelände nicht verlassen.
Gelände,
ja, genau.
Was auch immer, ich weiß nicht, wie es heißt.
Ja, also wegen der Aufsichtspflicht. Also du hast ja Schulpflicht und du musst unter Aufsicht sein. Wenn du nicht unter Aufsicht bist, dann kann dir ja was passieren. Und das ist die Frage dann, wer haftet? In Frankreich würden übrigens die Lehrer persönlich haften, wenn was passiert. Die haben noch strengere Regeln von, also die haben richtig, da ist das Tor zu und niemand kommt rein und raus. Ja. Da, also bei uns konnte man noch durchlaufen.
Krass.
Genau. Ja, und eine gewisse Zeit lang hatten wir ja noch Samstagsunterricht, jeden zweiten Samstag. Alle haben es gehasst, die Züge sind samstags auch nicht gefahren, dann mussten die Eltern Fahrgemeinschaften bilden, dass du irgendwie mit einem Bus dann eine Stunde über die Dörfer dahin gondelst. Und es war nur 4 Stunden, aber es war so, keiner war motiviert. Ja. Die Lehrer haben samstags dann oft irgendwie halt Filme gezeigt oder sowas, weil die hatten auch keinen Bock. Und alle waren erleichtert, als es endlich irgendwann abgeschafft wurde. Also Samstagsunterricht, ja. Genau. Genau. Okay.
Und Facho, also du hast gesagt, am Schluss hast du ein bisschen wählen, Geschichte Englisch.
Ja, also am Anfang, du hast in der 5. Klasse, du hattest so, ich weiß gar nicht, das normale Programm, Naturwissenschaften, also du hast, in der 5. Klasse hat man schon Biologie gehabt, Physik kam ab der 7. und ich glaube Chemie ab der 9. oder so. Und Sprachen hat man gewählt, also vielleicht sage ich es jetzt auch falsch aus der Erinnerung, aber in der 5. Klasse durfte ich wählen zwischen Englisch, Französisch, Latein als Start und ab der 7. hast du dann die zweite Fremdsprache, das war dann Englisch oder Französisch, weil wir im Grenzgebiet gewohnt haben, da durfte man auch Französisch wählen, sonst deutschlandweit wäre Englisch oder Latein zu wählen gewesen. Aber man musste Englisch machen. Also wenn du zum Beispiel Französisch gewählt hattest, durftest du nicht dann später noch Latein nehmen. Oder wenn du Latein gestartet hast, musst du sicher Englisch dann als nächstes nehmen. So. Das waren so die Wahlmöglichkeiten, die man hatte. Und dann in der 11. Klasse wurde uns dieses ganze komplexe System erklärt vom Abitur. Abitur in Baden-Württemberg ist Zentralabitur, das heißt, es kommt vom Schulamt die Aufgabenstellung, nicht von deinem persönlichen Lehrer. Das hat die Lehrer ziemlich unter Druck gesetzt, uns auch alles beigebracht haben zu müssen. Uns hat es ja sowieso, weil das macht man ja nur einmal und du hörst immer Legenden, das Abitur und wie wird das dann sein und die Prüfungen gehen dann auf einmal so lang. Du hast ja sonst eben einfach eine Doppelstunde vielleicht mal eine Klausur, aber dann hast du auf einmal irgendwie 4-5 Stunden.
Ja, genau.
So und
aufregend, also, oder?
Es ist aufregend, aber wir haben vor allen Dingen 2 Jahre lang konstant drüber gesprochen. Wir haben bei jedem Lehrer, gab es früher oder später so Stunden, wo wir nur drüber gesprochen haben, wie wird das sein, wie muss man sich vorbereiten. Okay. Und ich weiß noch, dass dann in der 13. irgendwie so 2-3 Monate, bevor es wirklich die schriftlichen Prüfungen dann gab, hat eine in unserer Klasse, die hat dann gefragt, du, wie läuft es jetzt eigentlich ab? Haben wir eigentlich zuerst das Schriftliche und dann das Mündliche? Und wir haben sie alle entsetzt angeguckt, weil wir dachten, sag mal, wo warst du die letzten 2 Jahre? Wir haben so viel über das, vor allem immer, wenn wir keine Lust hatten auf Unterricht, war das ein beliebtes Gesprächsthema. Sie, Herr Schaufler, wie ist das dann so beim Abitur? Also, wie muss man sich das vorstellen?
Das kommt mir, und dann, kommt mir sehr bekannt vor. Also auch sonst Prüfung einfach darüber reden, oh, wie läuft denn das bei der Prüfung?
Genau,
du hast die letzten 5 Minuten von
Procrastination at its best.
Genau. Und so mega unsicher tun und so.
Ja,
das beschäftigt mich wirklich.
Und es gab schon, sie haben uns schon auch gute Strategien mitgegeben, zum Beispiel, wenn du in Mathe, also Mathe war Pflicht im Abitur, du konntest wählen, ob du es schriftlich oder mündlich machen möchtest. Und es hieß, wenn du, also, und du hast auch auf einmal, in den letzten 2 Jahren haben wir das Notensystem gewechselt. Du hast bis dahin, 1 war das Beste, 6 war das Schlechteste. Und dann gab es ein 15-Punkte-System für die letzten 2 Jahre. Ja. Und es wurde alles wahnsinnig komplex, alles nur noch in Punkten berechnet. Und du musstest zum Bestehen mindestens 5 Punkte haben. Give me 5 to survive. Und es gab dann aber auch eine 1 plus.
Das ist das
sozusagen
baden-württembergische Gesamtding, oder?
Genau, wobei also es kann auch sein, dass es dann deutschlandweit auf einmal wurde, das weiß ich nicht mehr so genau. Aber das heißt, alle baden-württembergischen Geschichtsleistungskurs-Abiturienten haben am gleichen Tag die gleichen Fragen zu beantworten gehabt. So. und wurden nach dem gleichen Notensystem bewertet. So, nicht so, naja, hat sich ja Mühe gegeben, gibt es ein paar Punkte mehr. Und deshalb hatten sie uns zum Beispiel gesagt, in Mathe, wenn du regelmäßig über 5 Punkten liegst im Durchschnitt, mach schriftlich. Wenn du eher drunter oder um diesen Punkt liegst, mach mündlich. Da können dir die Lehrer besser helfen. Weil mündlich geprüft wurdest du von deinem Lehrer plus noch irgendwie ein Lehrer, der von einer anderen Schule kam. Ja. Aber da können sie dich mehr drauf lupfen. Ja. Was bei mir, also ich habe schriftlich gemacht, aber unser Mathelehrer war leider nicht so effizient. Der so, wie viele Punkte möchtest du erreichen mindestens? Ah ja, da reicht, wenn du weißt, wie der A- und B-Teil funktioniert. Ja, ja. Der hat uns den Rest gar nicht erklärt.
Und so, wie hast du das gefunden?
Ja, grauenhaft.
Grauenhaft, du hättest es besser.
Du bist ja nicht... Also ich hätte gerne gewusst, ich bin vorbereitet, dass ich alle Aufgabenteile lösen kann. Ob ich es dann kann oder nicht, das liegt ja dann an mir. Aber der hat es gar nicht für nötig gehalten. Er hat gesagt, mit wie vielen Punkten wirst du eingereicht? Also was ist deine Durchschnittsnote vom Abi? 10 Punkte, was schon mal gar nicht so schlecht ist. Das ist irgendwo so im Zweierbereich oder so im Vierer-, Fünferbereich in der Schweiz. Er hat gesagt, ah, da langt, wenn du A und B kannst. Und dann hat er uns wirklich gewisse Dinge nicht beigebracht. Und dann hatte er irgendwie 2 Wochen vor den schriftlichen Prüfungen hatte er einen Fahrradunfall, hat sich krank gemeldet. Und wir sind panisch ins Lehrerzimmer gegangen und haben gesagt, so, der Herr Walter hieß er, der ist jetzt lange pensioniert, deshalb kann man Namen nennen.
Ja, genau,
nennen,
das ist der Name, genau.
Der Herr Walter ist krank, er hat uns nicht alles beigebracht, das ist uns sehr bewusst, weil wenn wir die Prüfungsvorbereitungssachen, man kann dann so von alten Prüfungen von den letzten, weiß ich, 20 Jahren, kannst Probeklausuren dir selber erarbeiten, wo es dann hinten die Lösung drinstehen. Wenn wir das durchlesen, merken wir, der hat so viele Wörter drin, die wir nicht kennen. Er wird uns nicht alles beigebracht haben. Und dann waren die da recht alarmiert natürlich, weil eben so eine zentrale Prüfung ist eine Prüfung für alle, dann auch für die Lehrer und für die Schule natürlich, der gute Ruf und so. Ja. Und dann haben sie uns dann kam ein Ersatzlehrer in unsere Schule, also in unsere Klasse. Der hat erstmal gesagt, okay, wer von euch macht schriftlich, wer macht mündlich? Die mündlichen, die nächsten 2 Wochen braucht ihr nicht kommen. Wir geben hier jetzt Gas. Ja, wir geben jetzt hier Gas.
Feuer zu löschen.
Echt, total. Und ich gesagt, so, er ist schon mit dem Lehrplan hingesessen. So, ich lese euch jetzt mal Überschriften vor. Ihr sagt mal, ob ihr zu diesem Thema schon was gehört habt. Hat gemerkt, wir haben wirklich nicht alles gehört und hat so das Nötigste. Er hat gesagt, okay, das ist zu komplex jetzt in diesen 2 Wochen, aber den Themenblock, das können wir noch schaffen. Dann sind wir das durchgegangen und waren dann auf was, es war relativ, also wir haben es als relativ einfach empfunden, hat uns das beigebracht. So, dann kam der andere Lehrer zu den Prüfungen wieder zurück. Und da funktioniert das System so, du kriegst vom Schulamt irgendwie 3 Themenblöcke oder 3 mögliche oder 3 Fragen oder so. Und der Lehrer wählt 2 aus und du musst ein Set davon, darfst du dann, also du hast auch als Schüler auch nochmal eine Wahlmöglichkeit. Aber unser Lehrer dachte ja, wir können das andere alles gar nicht, was leichter gewesen wäre. Und hat uns eben entsprechend die Aufgaben gestellt und wir waren alle viel, viel schlechter wie normal. Also wir haben wirklich, wir hatten im Durchschnitt irgendwie 10 Punkte meinetwegen und wir haben alle nur 5-6 Punkte geschrieben und die Regel ist, wenn du mehr wie, weiß nicht mehr, 3 oder 4 Punkte von deiner Einreichnote, von deinem persönlichen Durchschnitt abweichst, musst du ins Mündliche nochmal, um dir die Chance geben, dass du deine Note aufbessern kannst. Was uns aber, wir wollten natürlich schriftliche machen, weil uns gesagt wurde, aha, da musst du nur die Formeln alle anwenden, aber du musst nichts herleiten können. Du musst, also es ist eigentlich, wenn du es halbwegs verstanden hast, ist es eigentlich leichter. Und wir waren alle stinkesauer auf den, weil der hat dafür besorgt, dass wir alle noch eine zusätzliche Prüfung haben, eine zusätzliche mündliche, sonst hätte man nur eine mündliche Prüfung gehabt. Und so hatte ich mir dann 2. Und weil wir alle so schlecht waren, weil wir so schlecht abgeschnitten haben. Aber wiederum in dieser mündlichen Prüfung, ich hatte das Gefühl, ich habe total schlecht abgeschnitten, weil in der Prüfung lief dann so, sagte, es ging irgendwie um Vektoren, ich habe keine Ahnung mehr, was das alles ist und wovon ich da jetzt rede. Aber er so, Eva, stell dir vor, du bist der Vektor und dieser Raum hier ist die Ebene. Wie könnte das alles sein? Also der hat mich wirklich dann auf Antworten drauf gelupft. So empfinde ich das jetzt heute. total, ich habe 14 Punkte gehabt auf einmal, weißt du, von 15. Okay. Und ich hatte das Gefühl, ich habe total versagt, ich weiß nicht, von was ich rede. Man musste auf einmal Sachen herleiten und ich habe total geraten, weißt du, Schaubild an der Tafel, ja, wo ist denn jetzt dieser Punkt auf dieser Geraden? Und ich so, ungefähr so hier. Und habe an seinem Gesicht gemerkt, das ist nicht ungefähr da, also habe ich irgendwo anders grob hingezeigt und das war dann okay. Also weißt du, das ist irgendwie absurd.
Das ist so absurd. Das
total.
Ist
und wenn du denkst, dass dann für manche Menschen ist ja der Notendurchschnitt relevant. Also ich meine, ich habe im Kunstbereich studiert, da haben Noten keine Rolle gespielt.
Stress, ja.
Total. Ja. Und ich kam raus.
Vor allem bei Prüfungen.
Total.
Wenig Zeit. Passiert in der, also wie lange ist es? 15 Minuten?
Ja, ja, 15, 20 Minuten so. Und da sitzt noch ein fremder Lehrer dabei, also das kann auch nicht nur dein Lehrer alles.
Stellt hier nicht kurz ab, ein paar Minuten und dann.
Jo, ich hatte total Panik. So. Vor allen Dingen, weil wir haben ja schon diskutiert, ne? Ich war ja mehr so effizient unterwegs. Ich habe, als ich das Prinzip gecheckt habe vom Matheunterricht, aha, ein neues Thema, ausufernde 3, 4, 5 Stunden mit Herleitungen, warum man jetzt behaupten kann, diese Formel ist anwendbar. Und am Schluss muss ich aber nur noch die Formel anwenden. Ich habe abgeschaltet, ich habe Hausaufgaben gemacht. Und als wir zu dem Punkt kamen, die Formel steht sowieso in der Formelsammlung, die du auch benutzen darfst für Prüfungen. Du musst einfach gecheckt haben, wie musst du sie anwenden dann. Das kam mir dann der nächste Block. Da habe ich mitgemacht, habe gelernt, wie lerne ich die, wende ich die an. Diese ganzen Anwendungen, Herleitungen, wie ich überhaupt dahin komme, da habe ich total abgeschaltet, hat mich null interessiert. Auch als ich irgendwann gecheckt habe, das sind ja eher alles nur Konstrukte. Weißt du, wenn du anfängst, ich weiß noch, in der 7. Klasse, bis dahin fand ich Mathe super logisch und habe es als Wahrheit wahrgenommen. Dann fängst du an, mit Buchstaben zu rechnen. Das war für mich so ein Shift im Denken, wo ich dachte, aha, ab jetzt behaupten wir einfach Dinge.
Ja. Also das Konzept für, vom Modell ist dann...
Ja, das war für mich eine weltanschauliche Frage. Ja.
Von der Realität.
Ja, und dann dachte ich, aha, es ist eigentlich gar nicht alles schwarz-weiß und richtig und falsch, sondern du arbeitest mit Variablen. Ab da fand ich Mathe total unglaubwürdig eigentlich, aber ich war trotzdem noch relativ gut trotzdem. Also so, ne, ich war immer so im... Habe immer so ein bisschen zu den, also ich war nicht brillant, ich war nicht die Beste, hat mich auch nicht interessiert, die Beste zu sein. Ich war immer ziemlich gut, ohne viel Aufwand, so.
Ich kann das in verschiedene Richtungen gehen. Also ja, wir haben es schon am Anfang gefragt, dass du eben viele Möglichkeiten hast, dann auch viel machen. Du hast Nachmittag frei gehabt, das spielt eine riesen Rolle.
Ja, total.
Also das habe ich...
Also ich war dann immer so gegen 1:30, 2:30 war ich daheim, eigentlich so, im Durchschnitt. Manchmal hatte man einen Nachmittag Schule oder so, wenn sie irgendwie den Unterricht nicht anders durchgebracht haben. Aber sonst,
du hast gesagt, du hast nicht so noch bei der Schule gewohnt, das heisst,
nein.
Du hast ja nicht mit all den Kindern der Schule unbedingt viel zu tun gehabt, oder schon?
Nein, also ich habe... schon mit Einzelnen und man hat sich dann halt verabredet und dann ist man halt direkt nach der Schule mit denen heim und da hatte ich eine halbe Stunde Heimweg. Ja. Also es sind viele von uns waren von weiter weg oder also mehr so regional. Es hat vielleicht so ein Einzugsgebiet, vielleicht so 20, 30 Kilometer oder so gehabt, um das jetzt, wenn ich es grob einschätze.
Was hast du denn im Rest von, also das ist ja dann also, Schule nur noch so 6 Stunden am Tag höchstens, so wie es tönt. Du hast seitdem Aufgaben gemacht. Das heißt, mehr
mit
dem Schulmusik dann hast du
genau, also ich habe, ich hatte wahnsinnig viele Brieffreunde und Brieffreundinnen. Ich habe sicher 10, 12 Leute gehabt, denen ich regelmäßig Briefe geschrieben habe. Das braucht ja auch Zeit, ne? Briefe bekommen. Ich habe fast jeden Tag Post gehabt, persönliche Post, Briefe geschrieben. Natürlich.
Weit weg, oder?
So Baden-Württemberg, sagen grob. Mhm. Leute, die ich irgendwie so auf so Wochenendfreizeiten kennengelernt habe und so. Oder Freundinnen, die dann weggezogen sind und man ist in Kontakt geblieben.
Ja.
Ich habe natürlich mit meiner besten Freundin täglich eine Stunde telefoniert. Die war nicht auf meiner Schule, die war woanders. Ich habe auch mit ihr viele Briefe, also wir haben auch Briefe geschrieben, obwohl wir auch telefoniert haben stundenlang.
Ja.
Ich habe auch mit den Freundinnen in meiner Klasse, so 2, 3, 4 beste Freundinnen, auch mit ihnen Briefe geschrieben, während dem Unterricht, auch nach dem Unterricht, alles, was es halt so zu berichten gab. Mein Vater hat dann irgendwann eine so einen ISDN-Anschluss gemacht, dass man mehrere Telefonate gleichzeitig führen kann, weil es ihn so genervt hat, dass wir Mädels immer stundenlang telefoniert haben. Nein, einfach, aber du kannst auf die gleiche Nummer mehrere Telefonate haben, genau. Das. Irgendwann gab es dann
kannst du ausdrucken, was du dort, was hätte das gegeben oder wieso hast du das gemacht? Oder
Verbundenheit mit Freundinnen, das war für mich. Also wenn du eine Freundin hast, dann redest du stundenlang mit ihr über alles, das Kleine und das Große. Mhm. Ich habe neulich mal wieder...
Verarbeitung vom Schulmorgen.
Auch von natürlich Beziehungssachen aller Art, Verliebtheiten aller Art. Aber ich habe neulich, ich habe mit einer Freundin, weil wir das spannend fanden, haben wir angefangen, unsere Briefe in ein Buch zu schreiben und das wie zu dokumentieren auch. Und ich habe da neulich mal wieder drin gelesen, das war eher so zum Teil das so Anfang, Mitte 90er, Irakkrieg, das hat uns wahnsinnig beschäftigt.
Echt?
Das hat uns echt Angst gemacht, ja, weil wir so uns damit beschäftigt haben, dass so Langstreckenraketen auch Europa treffen könnten. Krieg war sowieso in Deutschland ein präsentes Thema, Aufarbeitung vom Zweiten Weltkrieg. Du hast eigentlich in fast jedem Jahr in Geschichte irgendwas mit dem Krieg zu tun gehabt, also Fokus Zweiter Weltkrieg. Ja. Und jeder von uns hat irgendwie Kriegstraumata in der Familie irgendwo erlebt. Also meine Großeltern mussten fliehen. So, und
von wo das, wohin?
Von Königsberg, Ostpreußen. Das ist jetzt hinter Polen. So.
Und die sind dann wohin geflohen?
Die sind in die Mitte von Deutschland, in den Harz geflohen. Okay. Also mütterlicherseits, väterlicherseits waren sie auch von der Ecke, da weiß ich nicht so viel über die Geschichte, aber von der Mutterseite. Und wir haben die besucht und die haben halt, eben ich komme nicht aus einer reichen Familie, weil die halt im Krieg quasi alles haben hinter sich lassen müssen und von vorne anfangen. Und deshalb, wenn irgendwo Krieg ist, hat man eine Ahnung, es war nicht so wahnsinnig abstrakt, du hast wie eine Ahnung gehabt, was das heißen könnte.
Ich glaube, das ist ganz anders wieder.
Ja, total. Ja. Also das war ein Thema und dann Jugoslawienkrieg. So.
Ende 90er, oder?
Ja, Ende 90er, ja genau. Aber so der Irakkrieg, das war sehr eindrücklich. Auch das ganze deutsche Wiedervereinigung. Ja. Ich kann mich erinnern, dass ich das im Fernsehen Nachrichten geschaut habe. Also ich habe auch viel Fernsehen geguckt als Kind, immer wieder, also Nachmittag, so früher Abend, so Kinderprogramme halt. Ich habe sau viel gelesen auch. Aber ich kann mich noch genau, ich weiß noch genau, der Nachmittag, wo ich Fernsehen geschaut habe und sage zu meiner Mutter, du Mama, da passiert was im Fernsehen mit der DDR. Ich glaube, sie haben gesagt, man darf jetzt reisen. Das kann ich noch, und meine Mutter, was? Ja. Kam vom Garten rein. Und das war ein Wunder. Und wir waren der erste Abiturjahrgang, dann 97, also 89 ist die Mauer gefallen und 97 waren wir der erste Abiturjahrgang, wo in Geschichte das als Abitursthema hatte, die Wiedervereinigung. Mhm. Und es gab noch gar keine Schulbücher dazu.
Naja.
Es gab nur so Artikel und Vorschläge, so Probebücher aus Schulverlagen, aber es gab noch keine Probeklausuren und so dazu.
Ja,
genau.
Klar.
Wir waren die Ersten, wo das als mögliches Thema kam und es kam natürlich dann auch und ich habe das dann auch gewählt gehabt.
Ja.
Genau.
Okay.
Ja, also das heißt, ich habe wahnsinnig viel gelesen auch als Freizeitbeschäftigung. Wenn du mich damals gefragt hättest, was sind deine Hobbys, hätte ich gesagt, lesen, basteln, Brieffreundschaft, so wahrscheinlich.
Ist jetzt sehr theoretisch, aber was denkst du, hat sich verändert, wenn du meistens Schule gehabt hast am Nachmittag?
Ich hätte wahrscheinlich weniger gelesen. Ich glaube, so Brieffreundschaften und so, die hätte ich trotzdem auch gehabt, weil das hätte ich ja während dem Unterricht erledigt.
Das ist eine Frage. Also, das ist bei uns recht schwierig. Ist das einfach gesetzt, einfach Hausaufgaben machen während dem Matheunterricht?
Du, sobald du das Gefühl hast, also ich habe auch viel gemalt, also zum Beispiel, also ich habe auch irgendwann angefangen, Handarbeiten während dem Unterricht zu machen, häkeln, stricken, eben zeichnen, so. Wenn sie merken, dass du, es war ihnen lieber so, als dass du die ganze Zeit am Quatschen warst mit deiner Freundin natürlich. So, ne? Die Phasen hatten wir auch, Kicher-Teenie-Phasen. Ich glaube, das musste Horror sein für Lehrer, wenn du so kichernde Teenies die ganze Zeit hast. Deine Autorität ist irgendwie nicht relevant. Ich glaube, wenn sie gemerkt haben, dass du gut bist sonst im Unterricht und du machst trotzdem mit, also ich unterbreche dann halt die Hausaufgaben und melde mich, wenn ich was zu sagen habe, so. Ich glaube, dann haben sie das toleriert. Also, ich weiß noch, einmal habe ich angefangen zu sticken und da hat man ja so diese Handbewegung, wo du dann immer den Faden so lang ziehst und dann die eine war ein bisschen irritiert, weil sie immer dachte, ich melde mich.
Ja, genau.
Also häkeln und stricken war praktischer für das, ne? So.
Ja.
Und wir haben auch, weil eben du durftest, also Briefe schreiben war natürlich nicht erwünscht, aber wir haben dann gemerkt, man kann auf Tische schreiben und wieder wegradieren mit Bleistift einfach. Und das merken sie nicht, dass du am, da merken sie nicht so, dass du am Brieflich schreiben bist, so untereinander.
Ja, aber ich meine, ich kann mich einfach erinnern, dass dann meistens wieder recht bald mal eine Frage kommt und dann sagen sie einfach, Eva, was denkst du dazu? Und du bist irgendwo.
Ja, sie haben aber, bei uns war meistens mehr, dass sie die drangenommen haben, die sich gemeldet haben auch.
Ja.
Also weißt du, wenn irgendwie 7 Leute aufstrecken, dann reden sie halt mit denen. Mhm. Und es gibt ja immer die schweigende Masse, die da sitzt.
Die haben uns immer versucht zu zwingen, dabei zu sein. Und die haben dann nicht einfach nur die genommen, die mitmachen, sondern die haben explizit immer auch wieder die abholen oder nerven. Oder
ja, das habe ich nicht so empfunden. Also es war schon, also wenn... Ja, es war nicht so eine Aufmerksamkeit. Also du konntest schon überraschend zum Beispiel abgefragt werden zum Inhalt der letzten Stunde. Und wenn ich mich damit nicht beschäftigt hatte, war dann, da ist mir dann mein visuelles Gedächtnis zu Hilfe gekommen. Ich habe einmal eine mega gute Note in Physik gekriegt, weil ich mich einfach erinnert habe, wie das Schaubild aussah. Ja. Und dann habe ich das wie rekonstruiert und quasi laut gedacht währenddessen. Und das fand sie so toll, weil sie das Gefühl hatte, ich habe die Herleitung nachvollziehen können. Dabei war das nur... eine visuelle Erinnerung, so, ne, irgendwie, wie, es ging irgendwie um Stromkreise, ich weiß schon gar nicht mehr, um was genau, so, ne. Aber sonst, ich weiß nicht, wir hatten dieses System, wir hatten dieses System von schriftlicher Note und mündlicher Note, also all deine Noten, deine Endjahresnote bestand aus einer schriftlichen und einer mündlichen, das war meistens 50-50, und alle schriftlichen Klausuren, Arbeiten haben zu schriftlich gezählt. Und da wusstest du im Voraus, ja, wir haben irgendwie 5 im Jahr oder 6 im Jahr oder so. Und die mündliche Note mussten sie auch vorher sagen, aus was sie bestehen wird. Das waren zum Beispiel Vokabeltests oder Abfragen oder eben deine Mitarbeit im Unterricht. So. Und du konntest deine Note, sie mussten es auch vorher sagen, wird das ein Drittel, zwei Drittel oder halb berechnet. Und wenn du gemerkt hast, oh shit, es wird knapp, ich könnte sitzen bleiben, ich bin im Bereich von RAF 5, also was jetzt eine 2 wäre in der Schweiz, du kannst durch deine mündliche Note, kannst dann viel wettmachen und dann musst du dich halt mehr bemühen. Oder sie sagen dir auch, du, hier mündlich kannst du mehr machen. Ich habe mir meine guten Noten, ich habe mir oft den Einser versaut, weil ich mündlich faul war und eben nicht Vokabeln gelernt habe. Und manchmal haben sie mir auch als Verwarnung dann die schlechtere Note gegeben, wenn ich wieder mal auf der Kippe stand. Schriftlich 1, mündlich 2, 1,5 ist eigentlich so, ne, da können Sie wie wählen, geben mir das oder das. Und Sie haben mir oft die schlechtere Note gegeben, zum sagen, hey, jetzt, du könntest viel besser sein, aber ich habe gemerkt, ich komme auch ohne Aufwand durch. Also weißt, ich hatte wie keinen Anreiz zum besser sein müssen. So.
Ja.
Und sie haben das mehr also quasi durch die Noten, die Disziplin versucht.
Okay.
Ja. Nicht durch das, dich stören im Unterricht. Ja. So. Oh.
Also mit der Lehrerin hast du es.
Ich habe es eher gut gehabt, ja.
Also hast du das Gefühl gehabt, man kennt sich ein bisschen.
Ich glaube, die konnten uns recht gut einsortieren, gell? Ich glaube, wir haben das nicht so gecheckt, dass wir so einsortiert werden. Aber ich hatte zum Beispiel. Eine Geschichtslehrerin. Also ich war kein Streber, muss ich sagen. Ich habe mich gut verstanden mit den Lehrern, aber ich habe es nicht empfunden, als dass ich jemand bin, der sich einschleimt, weißt so. Und nur weil ich gute Noten hatte, hieß es nicht, dass ich dann auch beliebt war. So. Ich war aber, ich glaube, ich war einfach unkompliziert. Ich habe mich auch engagiert. Ich war irgendwie fast immer irgendwie Klassensprecher. Ich war auch mal Schülersprecher und so. Aber mehr so als, ja, warum eigentlich nicht? So, wenn die anderen finden, ich könnte das.
Kannst du dich erinnern an irgendwelche Krisen im Schulunterricht? Also im Sinne von Streit oder im Sinne von Lehrer, Schüler, die überhaupt nicht funktionieren? Oder
ja,
Kinder,
klar,
die voll durchdrehen, Stress haben, rausseckeln,
also,
bla bla bla. Oder, also weißt du, ja, was du beschreibst, ist extrem locker. es klingt so,
nein, nein,
okay, also es ist relativ zeitlich eingegrenzt.
Ja, ja.
Du hast alles können für dich organisieren, das ist wichtig, das ist unwichtig und der Rest ist mir scheißegal. Und du hast nebenan
nee, also wir hatten natürlich, wir hatten natürlich so Beziehungsdrama untereinander, Freundinnen-Drama. Du hast mir die beste Freundin geklaut, so Sachen.
Beste Freundin geklaut,
ja. Ja, weißt du, Freundschaften. Ja. Man unternimmt viel zu zweit auf einmal, unternimmt man viel zu dritt auf einmal, ja, merkt man, scheiße, die treffen sich viel mehr, yeah, die schreiben, yeah, die ganze Zeit Briefe und, yeah, meine werden nicht mehr beantwortet. Also so Freundinnen-Drama. So, das war mal so 5. bis 7. Dann fing an so, shit, wir sind in den gleichen Typen verliebt.
Yeah.
Du hast mir, es gab dann schon auch so Zickenkrieg, so du hast mir den Freund ausgespannt. Das war mehr so 7. bis 9. Klasse. Ich bin kurz vorm Abitur als Jahrgangssprecher zurückgetreten, weil die anderen mich so genervt haben, weil die, ich weiß schon gar nicht mehr, ehrlich gesagt, um was es konkret ging, aber es war irgendwie, wo ich dachte, ihr, dann macht euren Scheiß halt allein, wenn ihr nur, es war irgendwie so Klickenbildung und die wollten das und die wollten das nicht und keiner wollte Kompromisse eingehen und irgendwann habe ich gesagt, Leute, ich brauche das nicht, macht es halt alleine. Wir haben auch nie eine Jahrgangszusammenkunft seitdem wieder gehabt, weil ich glaube, die, die das dann übernommen haben, so kurz vor knapp, die haben sich dann wie nicht richtig zuständig gefühlt oder gedacht, ist dann jeder seine eigenen Wege gegangen. So.
Das kann ja jeder machen, Klassenzusammenkunft.
Letztendlich, ja, ja.
Einberufen.
Aber wir waren dann auch recht, gell, durch Studium wäre es dann sehr, okay, wir waren so in der Provinz, es sind ganz viele dann zum Studieren irgendwo weiter weggegangen. Und dann Kontakt halten ist natürlich schwieriger, du fängst ein neues Leben woanders an. Also ich hatte eine Zeit lang zu zweien noch Kontakt, nur weil ich von, wir waren, glaub, irgendwie um die 30, 40 Abiturienten von unserem Jahrgang, was eher ein kleiner Jahrgang war, es war sonst oft mehr so 80 oder so, aber genau, wir waren irgendwie so Pillenknick-Jahrgang. Ich war schon in der Grundschule, waren wir nur 15 in der Grundschule in einer Klasse, was auch wenig war. Also sonst war es mehr 25, 30 Leute. Also ich war immer so ein kleiner Jahrgang. Und dann gab es natürlich Drama mit Lehrern. Wir hatten Lehrer, die vielleicht auch, weil es eine Privatschule war, weiß ich nicht, ob das anders wurde wie bei den staatlichen, wo einfach Lehrer irgendwo hin versetzt werden. Also mein Direktor oder der Direktor hat mal zu meiner Mutter gesagt, naja, wissen Sie, ein Betrieb kann nicht nur Spitzenkräfte haben, als wir uns mal wieder über den Deutschlehrer, der völlig willkürlich Noten gemacht haben. Also weißt, er hat uns erzählt, wir hatten eine russische Spätaussiedlerin in der Schule, die war super intelligent, die hatte in Mathe nur Einser. Aber in Deutsch, wegen der Sprache, war es natürlich ein Problem. Dann hat er uns erstens erzählt, naja, Aufsatz schreiben kann man eh nicht lernen, man kann es oder man kann es nicht. Aber er hat darauf bestanden, dass wir alle ein sauteures, mega dickes, schweres Deutschbuch kaufen, wo drin steht, wie man Aufsatz schreiben lernen kann. So. Und dann hat er uns erzählt, naja, als er erstmal die ganze Grammatik in den Griff gekriegt hat bei ihrer Arbeit, dann war es eigentlich die beste Arbeit von allen. Und sie hat irgendwie eine saugute Note gekriegt. Und aber mit schlechtem Deutsch und schlechter Grammatik. Und das konnten wir dann nicht so nachvollziehen, wo da der Wert drin liegt. Und außerdem hat er sich immer damit gebrüstet, dass er uns alle durchschaut und die Jahrgangsbesten gerne entthront und ihren wahren Wert aufzeigt und sowas. Und dann haben wir natürlich, weil wir da so 16, 17 waren, gesagt, das kann ja wohl nicht sein, dass so jemand Noten verteilen darf. Und wir waren dann auch, das waren Deutschlehrer und es gab noch andere Deutschlehrer, die auch so, wo wir dachten, wieso sind die eigentlich hier in der Schule? Einfach weil sie aus sozialen Gründen oder warum? Man lernt nichts bei ihnen. Und wir waren der erste Jahrgang seit langem, die Deutsch nicht als Abiturfach. Da gab es nur zwei Leute. Normalerweise war das immer, wenn du nicht weißt, was nehme ich als Abiturfach? Ich nehme Deutsch, das kann ich irgendwie. Und wir waren der einzige Jahrgang, der gesagt hat, hey, ich traue mich das nicht. Wir hatten so schlechte Deutschlehrer. Erörterungen schreiben, keine Ahnung, wie das geht.
Also haben sie nicht ständig mit Aufsätze schreiben? Oder
doch schon, aber wir waren alle so verunsichert, was das angeht, dass keiner von uns sich getraut hat, was zur Folge hatten, dass gewusst, alle irgendwie Englisch genommen haben. Und ja, weil alle hatten das Gefühl, weil eben unsere Lehrer uns ja beigebracht haben, man kann das nicht lernen, entweder du kannst es oder kannst es halt nicht. Und alle hatten schlechte Noten und waren so völlig, wo es dann auch irgendwie so Rettungsversuche gab mit Lehrerinnen, die uns dann aber, weißt du, wenn du erst mal 2-3 Jahre irgendwelche Lücken hast, ist auch schwierig, die dann aufzufüllen. Oder wir hatten einen Chemielehrer, der kam eigentlich aus der Privatwirtschaft so, war kein Pädagoge, aber es war halt Chemielehrermangel, dann durfte er halt bei uns unterrichten und hat uns völlig willkürlich Dinge beigebracht, irgendwie so, habt ihr schon mal was über Kernfusion gehört? Komm, ich zeige euch mal, wie man mit einem Geigerzähler umgeht. Wir hatten aber noch nie was über Atome, überhaupt mal, weißt, Grundsatzsachen gelernt. Und dann eines Samstags sind wir da gesessen, völlig nervös alle, am Versuchen irgendwie zu lernen. Und er kommt rein und sagt, oh, hatten wir heute was geplant? Was Besonderes? Oh, eine Klausur? Aha, oh, ich dachte, also ich wollte euch meinen Lieblingsfilm zeigen, Krieg und Frieden, bei dem muss ich immer heulen. Er geht halt 2 Doppelstunden. Ich dachte, wir gucken heute den ersten Teil und nächste Woche den zweiten oder dann beim nächsten Samstag. Wollt ihr lieber die Klausur schreiben oder lieber den Film schauen? Und wir alle, Klausur, natürlich nicht, gell? Wir haben natürlich den Film geschaut, warum auch immer.
Chemielehrer.
Ja, Chemielehrer. Wir hatten so Lücken in Chemie, dass keiner von uns Chemie als Prüfungsfach hat nehmen können. Ja. Obwohl es sau interessant war. Ich fand es wirklich spannend. Aber Grundlagen, wenn man dann so jemand mal 1 oder 2 Jahre hat, das wieder aufholen, ist echt schwierig. Also alleine, selbstständig. Ja. So, ne? Weil du musst ja mit dem anderen Lehrplan weitermachen.
Wenn du in der Schule, ja genau, wenn du in der Schule musst du weitermachen.
Genau.
Kannst du abschätzen, oder wenn du zurückdenkst jetzt auf die ganzen Schulerfahrungen und alles, wo hast du das Gefühl, hast du eher das gelernt, was du brauchst? Also weißt, wenn du denkst, okay, du hast jetzt all die Fächer gehabt, das hat dich scheinbar teilweise recht interessiert und so weiter. Und dann, so wie es für mich klingt, recht bewusst entscheidet, wie es das Leben in die Hand zu nehmen, etwas auszuprobieren, arbeiten, Praktika und so weiter und so fort. Für mich klingt so, als hättest du eben nicht so eine klare Vorstellung gehabt, was das ist, sondern du hast das irgendwie gesehen und es hat dich angesprochen und dann bist du einfach reingegangen.
Ziemlich intuitiv. Gelernt, ja.
Genau, ziemlich intuitiv.
Genau.
Und jetzt machst du das schon seit 20 Jahren oder
so? Ja, wenn wir das Studium mitrechnen, ja.
Ich nehme an, du wie alle anderen machst eine Frage von, aha, ja gut, da muss ich das noch lernen, das
ja, ja, genau.
Wenn du so zurückdenkst, was hast du Gefühl, wo hast du von der Schule profitiert oder wo hast du Sachen gelernt, wo du jetzt noch gesprochen oder Sachen, die du überhaupt nicht gesprochen
also,
oder vielleicht gibt es auch Sachen, die du unlernen, anlernen.
Genau, wieder ablegen,
ja.
Sich umprogrammieren. Also ich hab am meisten Profil, glaube ich, echt vom Geschichtsunterricht, weil die uns eben ein bisschen so sehr eigenständiges Denken und Lernen beigebracht hat, zum Ursachenforschung betreiben, warum sind Dinge, wie sie sind, und Zusammenhänge erkennen. Sie hat immer gesagt, es gibt einen Anlass und eine Ursache. Erstens hat sie den Unterschied erklärt. Ursachen sind mehr Dinge, die sich anhäufen über einen längeren Zeitpunkt. Ein Anlass ist ein konkreter Anlass, wo der Tropfen das Fass zum Überlaufen bringt. So. Und das hat mir, ich arbeite sehr konzeptuell, und dieses Forschen, warum, worum geht es da eigentlich und was ist da dahinter, das, glaube ich, habe ich dort eher gelernt. Auch wenn das nie als wertvoll wahrgenommen wurde, aber im Deutschunterricht so Gedichtsinterpretationen und überhaupt Interpretieren von Dingen, da habe ich mehr von gelernt als jetzt, also im Erörterungsschreiben war ich scheinbar immer sauschlecht oder eben, ich weiß nicht, ich habe so ein bisschen getrübtes Verständnis davon, weil mein Deutschlehrer so komisch war. Da habe ich schlechte Noten gehabt, aber Gedichtinterpretation habe ich gute Noten gehabt, aber es hat mir auch Spaß gemacht.
Also gibt es die Interpretation,
also, du kriegst ein Gedicht und du schaust, ja, Du versuchst, das Gedicht zu analysieren, auseinanderzunehmen, um was geht es da eigentlich. Und ich finde jetzt in so Zeiten von, ich bin in meiner Facebook-Bubble unterwegs und ich beobachte das Zeitgeschehen und muss analysieren, um was geht es jetzt da eigentlich wirklich. Oder in Kundengesprächen.
Phrase assoziieren.
Ja, also, ja. Das hat mir sehr viel gebracht.
Ja.
Mathe.
Bist du eingeführt worden? Hast du etwas gelernt in der Schule oder hast du es einfach gemacht?
Ja, wir haben wie so auch im Kunstunterricht eine Analyse einer Bildgestaltung oder so hieß es. Ja. Also das, wir haben da wie so Methoden gelernt und das hat mir was gebracht, diese Methodik. So. Die Bewertungen finde ich heutzutage, also ich habe eigentlich auch gelernt, dass Noten sagen nicht wirklich viel jetzt im Nachhinein über, ob man gut in was ist oder nicht. Mhm. Das kann dir vielleicht ein bisschen aufzeigen, wo du noch Nachholbedarf hast vielleicht oder wo du nicht dem Status quo entsprichst. Das zeigt es vor allem.
Das zeigt es gut.
Aber ja, hey Mathe, so viel Zeit investiert, das wurde immer so wichtig empfunden. Was ich gelernt habe, ist Geometrie, oder was ich noch benutze, ist Geometrie und vielleicht Dreisatz. Mhm. Prozentrechnen mache ich mit dem...
Du musst so die Stanze im Griff haben und Winkel.
Ja, einfach für Schnittkonstruktion. Ja, genau. Da ist rechter Winkel und Geraden und so. Das benutze ich. All das andere, dieses Ganze mit diesen Formeln, Kurvendiskussion, ist mir ein Rätsel, warum wir das so absurd reingetrichtert bekommen haben. Ich meine, wenn du in dem Bereich dann was machen willst und das Abitur ist ja so strukturiert, dass du möglichst breit aufgestellt bist, da kann ich es nachvollziehen. Jetzt empfinde ich es als extrem spezialisiert und keine Ahnung wofür. So spielt in meinem Leben
stört sie das oder stört sie nicht so? Also ich meine, das könnte man ja als Zeitverschwendung bezeichnen, weil man muss in der Schule sitzen und Sachen lernen, die du nicht
willst. Also ich habe das Gefühl, ich habe trotzdem von meiner Schule und Schulzeit profitieren können insgesamt. Ich glaube, wenn etwa, gerade weil in diesen mathematischen Bereichen und naturwissenschaftlichen Bereichen der Numerus Clausus recht hoch gehangen wurde, weißt, und recht, es ist schwierig, da reinzukommen in diese Bereiche, habe ich das Gefühl,
Also meinst du, wenn du vielleicht studieren
willst? Genau, wenn du dann weiterführend gehen willst, dass du bist eigentlich angewiesen, recht früh mit diesen komplexen Dingen dich zu beschäftigen, in einem Alter, wo du gut lernen kannst. Mhm. Deshalb würde ich es als ungerecht ihm gegenüber, alle, die in diesen Bereich gehen wollen, empfinden, wenn man es weglässt, nur weil halt nicht jeder mitkommt sonst oder weil es nicht für jeden relevant ist. So. Ich finde eigentlich das ziemlich gut noch, dass du recht breit aufgestellt bist, damit du eben die Möglichkeit, möglichst lang die Möglichkeit hast, dich für viele Bereiche entscheiden zu können. Weil ich meine...
Also die Berufe hast du zum Beispiel nicht kennt, oder?
Ich denke jetzt manchmal, ich habe jetzt viel mit Praktikanten auch zu tun, die zum Teil mit 16 über ihr Leben entscheiden müssen. Und du kennst dich doch gar nicht mit 16. Du weißt nicht, du hast nicht genug Selbstreflexion und Außenreflexion, wie was wirklich deine Stärken und Schwächen sind und wie du wirklich funktionierst. Ich hätte das damals nicht benennen können, dass ich halt unterhalten sein muss, damit ich mich nicht langweile. Weißt, dass ich deshalb das projektweise Arbeiten sich sehr gut für mich eignet. Mhm. So, das hätte ich.
Da muss ich jetzt mal so eine Gegenfrage stellen, oder? Das sind so die Themen, die mich speziell stark interessieren. Weil du jetzt den Annahme machst, dass so wie du deine 16-Jährigkeit erlebt hast, der allgemeinen 16-Jährigkeit entspricht.
Das ist wahrscheinlich also subjektiv.
Annahme ist, dass es nicht etwas zu tun hat damit, wie du spezifisch gelebt hast und wie dein Leben spezifisch war, sondern dass es einfach etwas damit zu tun hat, wie alt du warst. Und ich habe sehr stark, oder ich will sehr stark hinterfragen, ob nicht ein 16-jähriger Mensch ganz andere Fähigkeiten und Erfahrungen könnte haben, wenn sein Leben zwischen 5 und 15 ganz anders wird ablaufen, wie das,
auf
was wir erlebt haben.
Dem stimme ich zu.
Also wenn du sagst, so etwas wie Selbstreflexion oder wissen, was muss ich machen, um irgendwie glücklich zu sein, oder was mache ich gerne und was bin ich gut, Stärke, Schwäche und so weiter. Da sehe ich halt gerade eine sehr starke Schwäche von dem Schulsystem, das wir beide erlebt haben.
Das stimmt, das sehe ich auch so.
Wo du einfach durchsurfst Und du lernst Sachen, wie ich habe zum Beispiel aufgenommen, du hast sehr stark immer wieder müssen lernen, wenn schalte ich an, wenn schalte ich aus. Also ja. Was ist jetzt gerade wichtig für mich, was nicht. Ausblenden, einblenden und so. Ich meine, das ist tut mir jetzt so eine recht sinnvolle Fähigkeit. So. Das ist sicher nicht schlecht. Aber es ist auch etwas ganz Kleines, etwas ganz Spezifisches. Aber das ist etwas, was ich dann hinterfrage. Oder ist das nicht ein direkter Erfolg vom Schulsystem, dass du mit 16 gar noch nicht fähig bist, so Sachen zu entscheiden?
Das stimmt, ja.
Weil du nie hast müssen, so etwas entscheiden vorher und weil du nicht hast dürfen, die Erfahrung machen, auch mal einen Fehler zu machen. Oder irgendwie, ich probiere jetzt mal das aus, weil es mich interessiert, schlechte Entscheidung. Ja, später machst du wieder etwas anderes. Und dann lernst du etwas daraus. Oder diese Chance gibt es ja nicht, wenn du einfach jetzt mal Englisch, jetzt hast Mathe, das ist alles vorher.
Also ich glaube, die Chance, es kommt dann auch noch aufs Elternhaus drauf an, wie die dich polen oder was die dir ermöglichen. Meine Mutter hat zum Beispiel eigentlich sehr früh mir ganz viel kreative Möglichkeiten vorgeschlagen. Ich wollte die oft nicht. Ich glaube, das kam aber auch aus einer Unsicherheit mir selbst gegenüber. Wer bin ich eigentlich und will ich das und kann ich das? Und sowas. Sie hat mir zum Beispiel in Offenburg gibt es eine Jugendkunstschule, wo richtig tolles Kursangebot hat, weit gefächert. Und sie hat mir jedes Jahr in den Sommerferien vorgeschlagen, will ich da nicht mal hingehen und einen Kurs besuchen. Und ich glaube, da kam mein introvertiertes Ich raus, wo ich gesagt habe, es interessiert mich schon, aber ich glaube, ich möchte das nicht. Wenn eine Freundin mit mir dahin gegangen wäre und ich das nicht allein hätte erleben müssen, quasi, wäre ich sofort hingegangen und wäre viel früher, viel mehr in den Kunstbereich eingestiegen und wäre vielleicht auch weitergekommen. Aber das war wie was, wo meine Mutter sie hat da was gesehen und wollte das fördern, auch eine Spezialisierung. Wie es auch bei meinen Schwestern in anderen Bereichen gefördert hat. Meine eine Schwester ist Verwaltungsbeamtin. Die ist in Bereichen unterwegs, die ich grauenhaft fände und wahnsinnig unerträglich und langweilig. Aber die hat das gefördert in den Bereichen. Und die andere, die hat Sport- und Eventmanagement studiert. Und da haben sie von Anfang an gesagt, willst du nicht auf Fußball spielen gehen und so, wenn du dich so für das interessierst. Und haben sie in dem gefördert. So. Ich finde schon, dass ganz viel ganz früh entschieden sein könnte, habe aber auch eigentlich die Freiheit toll gefunden, dass ich mich nicht sehr früh für eine Spezialisierung entscheiden muss. So. Aber es stimmt natürlich schon. Ich habe ein ganz.
Also ich denke halt eher an Ausprobieren als an ein Fach wählen für die nächsten 10 Jahre. Oder?
Ja.
Jetzt interessiere ich das, jetzt hast du eine Chance, um es zu machen.
Genau, das stimmt.
Es kann nur 2 Wochen sein, 2 Monate sein, 2 Jahre sein.
Das aber stimmt. Einfach, das einzige Mal, wo man so ein bisschen hat schnuppern können, ja, war so bei Projektwoche oder so, wo es eine riesen Bandbreite gab und dann durfte ich frei wählen, für was entscheide ich mich jetzt.
Okay.
Da bin ich zum Beispiel auch mal zu einem Sportkurs gegangen und habe Square Dance gelernt, weil auf das hatte ich dann gerade Lust. Was, wenn es im Schulunterricht unter dem Pflichtprogramm gelaufen wäre, hätte es mich wahrscheinlich angekekst irgendwie, so weiß ich nicht genau. Aber
darf ich fragen, wenn du jetzt, das finde ich aber immer interessant, als Erwachsene, wir sind uns alle gewöhnt, einen ganz starken Bruch zu machen zwischen Schulzeit und was nachher kommt. Und die meisten Leute akzeptieren das und es ist völlig okay, so ist es normal. Die Erwartungen für deine Kindheit, die vielleicht bis 20, 21, 22 geht, ist völlig eine andere und das ist auch okay so. Und dann als Erwachsene ist es völlig selbstverständlich, dass du gewisse Freiheit hast, zum Beispiel, dass du selbstverantwortlich oder Mensch zum Beispiel, dass du das kannst machen, was du willst, mehr oder weniger. Du kannst entscheiden, wie dein Leben abgeht. Und vor dem ist es völlig selbstverständlich, dass das nicht der Fall ist.
Das stimmt.
Was wollte ich jetzt eigentlich fragen? Was ist das Letzte, was du gesagt hast?
Mit dem Wahlfach und so Wahl, ja.
Das ist ja ein Wahlprogramm, das ist ähnlich ein bisschen wie leicht ein bisschen wie eine Uni, oder, wo du auch Fach hast, du auswählen, genau, nur für eine kurze Zeit wahrscheinlich, ja, für ein paar Wochen oder so.
Ja, genau.
Aber natürlich ist es immer noch ganz klar, dass es einfach ein Angebot ist, ein schulisches Angebot, ist ein Modul, es ist wie ein Produkt ein bisschen.
Ja, genau.
Und du kannst es auswählen, welches Ziel nehmen wir jetzt gerade rein,
genau, für eine Woche
oder so. Genau. Kennen wir alle von der Schule. Also ja, die meisten haben irgend so etwas mal gehabt. Aber als Erwachsene hat das ja nicht mit der Realität zu tun, oder schon? Also ich meine, wenn du jetzt lebst, wie basiert das, was du machst? Was sind Voraussetzungen dafür, dass du jetzt das und nicht das andere machst? Und wie entscheidest du das? Was für einen Job du machst, ob du einen Job machst, wenn du einen Job machst. Mhm. Wie basiert das im Moment?
Also im Moment hat es mit Zeitgründen zu tun, finanziellen Entscheidungen, also wirtschaftlich letztendlich Entscheidungen. Inhaltlich nicht so stark, weil ich auch einfach in der Branche bin, also gell, dass ich von dem leben kann, was ich mache, ist auch ein Geschenk, das ist nicht jedem vergönnt. Und ich schätze auch die Unterschiedlichkeit der Sachen. Ich wähle wenig inhaltlich aus, muss ich sagen. Ich bin mehr froh, dass ich es machen kann. So. Bin aber jetzt langsam, nachdem ich mir das hart erarbeitet habe, komme ich mehr in eine Phase, wo ich wieder mehr wählen darf. Weil ich genügend Aufträge haben kann, dass ich jetzt langsam sagen kann, okay, den nehme ich nicht. Wenn ich dem zusage, heißt es, ich muss den in abgespeckter Form nur machen. Ich biete nur einen Teil meiner Dienstleistung an. Mhm. So. Mhm. Also da komme ich jetzt in so einen Bereich. Habe auch gemerkt, eben jetzt, ich möchte noch gucken, was gibt es noch für Möglichkeiten. Gehe ich immer nur, ich muss nachhaltiger werden, einfach auch aus wirtschaftlichen Gründen und mit meinen Ressourcen besser umzugehen. Ich habe einfach alle Projekte angenommen, die mir angeboten wurden. Hatte zur Folge, dass ich rund um die Uhr nur noch gearbeitet habe, kann ich nicht nochmal 15 oder 20 oder 25 Jahre durchziehen. So. Habe dann geschaut, okay, was gibt's denn, was würde mich denn noch interessieren? Und deshalb bin ich auch einer der Gründe, warum ich den Master jetzt nochmal gemacht habe, damit ich unterrichten könnte an einer Hochschule und weil mich dieser Forschungsbereich auch noch wieder mehr interessiert. So. Also das heißt, ich merke schon, dass ich aus einem Mindset komme, Entschuldigung, wo ich bisher das Gefühl hatte, ich hab mich für eine Schiene entschieden, aber innerhalb von dieser Schiene habe ich nicht viele Wahlmöglichkeiten. Jetzt merke ich, komme zu einem anderen Mindset von, aha, eigentlich lebe ich doch so viel Freiheit, wie wir heutzutage haben, hatten wir noch nie auf dieser Welt, speziell als Frau. Ich nutze die überhaupt nicht. Vielleicht gibt es mehr als eine Schiene, vielleicht gibt es viel mehr Verzweigungen auf dieser Schiene, als ich sie wahrnehme bisher. Und ich kann mir schon vorstellen, dass dieses, was man aus der Schulzeit lernt, du bist auch auf Schienen gesetzt und entwickelst so eine gewisse Scheuklappen oder deine Wahrnehmung ist auch sehr eingeschränkt, dass man eben ganz anders leben könnte. Ja, dass ich jetzt komme in die Schweiz, es gibt ein ganz anderes Schulsystem, wo ich immer noch nicht ganz durchgestiegen bin, finde ich auch spannend. Habe jetzt im Nachhinein gehört von einem Vortrag, dass eben das Schulsystem eigentlich so designt ist, dass es lauter Akademiker produziert letztendlich und Lehrer, und weil zum Beispiel alles handwerkliche Wissen, da lernt ihr in der Schule nicht. Bei uns in der Familie gab es immer so einen Spruch. Aber immerhin
gibt es ja das ganze Lehrsystem hier, oder zweite Bildungswelt in der Schweiz.
Ja, eben, das gibt es jetzt schon. Bei uns in der Familie gab es immer den Spruch, wenn es irgendwie darum ging, geh mal Holz hacken, ich weiß gar nicht, wie es geht, wofür schicke ich dich aufs Gymnasium? Nach dem Motto, da lernt man doch alles und dann weiß man alles.
Lustig, ja.
Und immer wenn es um alltagspraktische Dinge geht oder wie eröffne ich ein Girokonto oder Steuern oder irgendwie so, mein Vater immer, ja, wofür habe ich dich hier aufs Gymnasium geschickt? Papa, da lerne ich doch sowas nicht. Das war mir in der Schulzeit auch bewusst, dass ich nicht alles lerne, wie ich eine Rechnung schreibe. Lerne ich da nicht, das lerne ich auf der Realschule, weil da steuere ich auf Berufe zu, wo Rechnungsschreiben gefragt ist. Und da hat man früh irgendwie so wirtschaftliche Fächer noch dann dabei. Die habe ich, da kratzt man ganz locker mal im Gemeinschaftskundeunterricht, wo es um Politik und Wirtschaft geht, ein Hauch kratzt man da mal dran. So. Also ich habe das schon so wahrgenommen, aber was es wirklich heißt, habe ich erst jetzt mit viel mehr Abstand und so und mit viel mehr Welterfahrung. Und dass es andere Systeme gibt überhaupt, dass sowas gibt wie Homeschooling. Das wäre für mich undenkbar gewesen. Also ich hätte auch nicht von meiner Mutter lernen wollen, wahrscheinlich. Schon allein aus generationenpolitischen Gründen. So, ne? Und man muss sich ja abgrenzen und sowas. Wobei das unbewusst bewusst läuft natürlich. Ne? So.
Ich habe noch gerade schnell, das ist eine völlig grusige Skizze, die bei mir kam, ist beim Vorwort von diesem Buch. Und das ist einfach ein Vergleich von diesen Lebenswegen. Oder? Das ist ganz klar der normale Schulweg. Da kommen Individuen rein, da gehen wir in die Richtung. Und weil das sehr, sehr stark harmonisiert, uniformiert, das ist das, was glaube ich, in den ersten paar Jahren für alle Kinder passiert. Oder sind alle crazy und alle verschiedene Interessen. Und, so. Und dann lernst du mal sitzen und dann lernst du mal regelmäßig in die Schule gehen, zuhören. Hausaufgaben machen, das wird ja alles trainiert, oder?
Genau.
Und die Vision von gewissen Leuten für ein anderes Schulsystem ist halt, dass das, was du jetzt gerade versuchst zu machen, eigentlich immer möglich ist, oder? Und ich weiß nicht, wie gut das funktioniert und für wer das funktioniert und für wer nicht und so weiter, aber das ist für mich sicher ein bisschen die Vision, oder? Dass du nicht zuerst durch 10 bis 15 Jahre Geradlinigkeit und Schönigkeit gehst, mit so ein paar wenigen Modulwahlmöglichkeiten, sondern dass du eigentlich das, was du als Erwachsener mal, wie du erst mit 30, 40, 50 lernst, eigentlich als Kind schon kannst machen. Fehler machen, Risiken ausprobieren, ohne finanzielle Eingeschränktheit. Oder? Also was wir jetzt erleben als Erwachsene ist, das sind sehr stark finanziell eingeschränkt, die meisten Leute. Und wenn sie die Möglichkeit haben, wenn sie keine Kinder haben und die Gesellschaft bietet, zum freien Entscheid zu fällen, Sachen ausprobieren, andere Wege nehmen, bist du immer noch finanziell eingeschränkt, meistens, oder? Und dann musst du irgendwie mit dem umgehen, okay, kann ich das leisten? Und dann musst du zuerst das, und dann musst du 5 Jahre warten, bis du das leisten kannst, in der Weiterbildung und so weiter. Und natürlich kannst du das Kind nicht alles machen und du hast nicht die gleichen Fähigkeiten, aber es gibt wie so einen Teil vom, ich würde sagen, fast schon psychologisch-seelischen Muster, Motivationsmuster, wie man sich die Welt vorstellt, wie man seine eigenen Möglichkeiten vorstellt, dass das nicht zuerst so eingeschränkt wird, bevor es wieder aufgehen kann, sondern dass man versucht, dass ein Schulsystem oder ein Bildungssystem sich zu erdenken, wo ja, möglicherweise einfach natürlicher ist. Also wenn alles, was wir jetzt diskutiert haben, das passiert mir jedes Mal, wenn ich über die Schule nachdenke oder so Sachen höre, ist einfach, es ist relativ viel ein bisschen absurd, aber vor allem ist es sehr künstlich. Also ganz vieles, was stattfindet, ist wahnsinnig künstlich. Es gibt kein natürliches Gesetz, wieso das so müsste sein. Dass man so lange da hockt und dass der Lehrer einem sagt, was man machen muss. Und wie wird umgegangen mit der Eva, die jetzt irgendwas anderes macht im Unterricht. Das ist völlig arbiträr. Das ist einfach irgendein Modell. Die Lehrer müssen sich dran halten, die Schüler müssen sich dran halten. Es gibt ein Gesetz, dass du nicht ab dem Schulhof gehen kannst. Und aufgrund von diesen paar Gegebenheiten wird eigentlich alles wird ein bisschen gemodelt. Oder alles wird ein bisschen eingeschränkt. Okay, so. Man muss eine Strategie finden. Ich finde es interessant zu hören, was Lehrer von Strategien entwickeln. Oder? Das ist nicht alles sinnlos, was die machen. Es sind auch Strategien innerhalb von den Rahmenbedingungen, von dem System, was sie haben. Oder genauso die Schüler auch wahnsinnig kreativ im herausfinden, wie kann ich spicken, wie kann ich die Hausaufgaben möglichst einfach machen. Oder das sind alles, dort lernst du auch eine gewisse Kreativität. Aber es ist einfach nur so ein Durchfaken und eben so ein bisschen durch Mathe, durch Physik durchbullshitten, weil irgendwas Bildisch können malen oder so. Also so Geschichten haben wir wahrscheinlich alle. Aber
das stimmt. Ich fand es jetzt auch ganz interessant. Ich gehe jetzt gerade wieder zu einem Coaching. Also ich habe ja vorhin von meiner Mini-Krise erzählt. Ich hatte vor 10 Jahren oder grob plus minus 10 Jahre. Damals habe ich mich dann auch in einem Coaching, also 10-Jahres-Plan aufgestellt und so Sachen gemacht. Jetzt gehe ich, jetzt habe ich neulich gemerkt, mein 10-Jahres-Plan, den müsste ich vielleicht mal aktualisieren oder überhaupt merke eben, ich habe vielleicht noch mehr Freiheit. Die zweite Lebenshälfte oder Lebensdrittel, naja, glaube ich nicht, aber so liegt vor mir, was mache ich jetzt eigentlich mal? Bin neu in das Coaching und dann hat der mich unter anderem gefragt, was wollte ich als Kind werden, so in meiner Kindergarten-, Vorkindergartenzeit.
So eben,
ja, ich wollte Erfinderin werden, so, also ich wollte auch noch andere Sachen werden, aber vor allen Dingen, also es war das, was mir als erstes eingefallen ist und wo mich lang fasziniert hat. Dann hat er mich definieren lassen, wie viel, also erstens, wie ich als Kind diesen Job definiert hätte oder diesen Beruf und wie viel Prozent ich in meinem jetzigen Beruf davon schon einsetze. Zum auch rausfinden, welche Bereiche sind denn wie unterversorgt, sozusagen. Und ich fand das wahnsinnig spannend, weil letztendlich steht dahinter die Aussage, es ist bei dir als kleinem Kind, es ist schon alles angelegt, es ist alles schon da. Und er meinte eben auch, das sind so die Sehnsüchte, die einen treiben. Und es ist egal, welche Blüten du dir sonst noch so... Und viel wahrscheinlich
mit Glück und Zufriedenheit zu tun, oder?
Genau.
Ob du einigermaßen
genau. Und das finde ich total spannend und das... Er hat mich dann auch nicht gefragt, also das heißt nicht, dass ich jetzt Erfinder werden müsste. Und ich meine, als Designer bin ich ja eine Form von Erfinder geworden. Es erklärt auch, warum ich mich für Forschung interessiere, zum Beispiel, und der Bereich ein bisschen unterversorgt ist im Moment. Aber ich finde es spannend, dass da quasi so Grundanlagen schon da sind, und ich glaube, es kommt dann, wenn man sich jetzt so ein offenes Schulsystem vorstellt, wo du quasi als Kinderwunsch sagen kannst, okay, ich würde gerne Krankenschwester werden, oder wo du dann aber, wo es nicht heißt, okay, jetzt stellen wir dich auf die Schiene Krankenschwester, sondern wofür steht eine Krankenschwester eigentlich? Was stellst du dir denn da drunter vor?
Genau, also es ist sicher wichtig,
tut sich ein Bereich
das
auf.
Kind noch nicht alles weiß.
Eben.
Und Krankenschwester ist einfach das Bild, das man irgendwo aufgeschnappt hat. Oder?
Eben, genau. Das heißt, weil nicht, ich habe damals, genau, bei meiner Berufswahl hatte ich Panik, dass ich mich jetzt für einen Beruf, den ich halt kenne, entscheide. Ja. Und zwei Wochen später merke ich, boah, es hätte noch so viele andere zur Auswahl gegeben. Ich habe mich da, meine größte Angst war, dass ich die Auswahl nicht kenne. Mhm. Da kann ich mich noch gut dran erinnern. Und dass ich sicher was finden muss, wo mich nicht langweilt, wenn ich es 40 Jahre lang jeden Tag machen muss. Mhm. So. Und da, also in einer idealen Welt, wenn man doch die Offenheit von Eltern hat, die eben auch quasi dich nicht nur... Weil ich das von meinen Eltern auch manchmal kenne, dass ich dich abstempel, als so warst du halt als Kind, so bist du jetzt immer noch. In manchen Bereichen habe ich mich durchaus verändert und bin nicht mehr so, wie ich als Kind war. Und in anderen Bereichen vielleicht bin ich genauso auch so. Aber Eltern, die das auch wahrnehmen können, eben diese abstrakte Vision oder diese Welten, die das auftun kann und dich in dem zu unterstützen. Aber jetzt komme ich halt aus einer Unternehmerfamilie und da denkt man unternehmerisch und dann möchtest du aber gerne Handwerker sein. Und das wird schon als unter deiner Würde wahrgenommen, grundsätzlich mal. Und wie soll man denn daraus ein Geschäft machen, wenn du immer von anderen abhängig sein wirst und so weiter. Also
wäre jetzt auch ein wunderbares Beispiel dafür, wo Schulleiter als eine riesige Bereicherung sein können. Wenn die Familie
genau,
nicht sehr wichtig
weil es nochmal einen Horizont aufmachen
aber
könnte.
Aber wenn dort eine Schule, die ja genau das verbieten, was die Eltern vielleicht aus welchem Grund auch immer nicht bieten, weil sie anders denken oder weil sie die Möglichkeit nicht haben, um dort effektiv Leute kennenlernen, die effektiv so leben. Oder?
Damit ich glaube, ich fände es spannend.
Es geht, es gibt Leute, die das machen. Wie machen die das? Was heisst das denn wirklich, wenn du als Handwerk lebst und Geld verdienen kannst? Und so?
Ich glaube, ich fände es am spannendsten, wenn man so ein System von, ich weiß nicht, du hast 10 Fächer, davon darfst du 7 selber wählen, völlig frei. Könnten auch unterschiedlichste Bereiche sein, aber du musst noch 3, wo dir quasi als ergänzend aufoktroyiert werden, die aber abhängig quasi, damit sie so ein Gesamtbild vervollständigen oder die dich zwingen, ein bisschen was Komplementäres. So. Ja, oder wenn ich überlege, wenn es nur 4 Fächer und du müsstest, eines wäre dir Pflicht, weiß ich nicht, weißt du, wenn du dann sagst, okay, ich nehme 3 künstlerische Fächer, aber Wirtschaft muss da noch mit rein. Oder ich nehme 3 mathematisch-wirtschaftliche Fächer, aber Kunst muss da noch mit rein. Oder ich mache Chemie, Physik und Bio, aber Deutsch muss da noch mit rein, damit du noch andere Denkweisen einfach lernst. Damit du nicht nur in deinen Breitern sitzt. Weißt du, wie ich meine? Das fände ich noch spannend. Um auch so ein bisschen diese von der Familienbubble rauszukommen. Oder die Möglichkeit, also und ein Jahr Reisen wäre auch noch Pflicht, damit du noch andere Kulturen lernen kannst.
Zum Beispiel, genau.
Und es müssten mindestens 2 verschiedene Kontinente dabei sein.
Es gibt ja eine Bewegung in Deutschland, Schule im Umbruch, heißt es, glaube ich. Und es gibt so eine Flaggschiff-Schule in Berlin, Berlin-Mitte irgendwo, wo halt versucht, das in der Realität umzusetzen. Es ist ein ganz normales Schulgebäude, ich habe es schnell reingezogen. Es sieht überhaupt nicht speziell aus. Die machen eine Pflicht, ich weiß nicht, wie sie es nennen, aber es ist eine Pflicht-Individualreise, was sie so ein bisschen als Challenge auch wie rausgeschickt haben. Ich weiß nicht genau, was die Parameter sind, aber sie müssen einfach allein mit wenig Geld irgendwo hingehen und sich irgendwie durchschlagen und irgendwie arbeiten können, wo sie können wohnen, irgendwie so Sachen. ist mir auch ganz Sinn gekommen. Mhm. Geht ein bisschen in die Richtung.
Also die
zwingen einem das wirklich fast schon auf. Ja. Und wenn ich das schon noch höre, macht es mir Angst, weil ich weiss, als 14-Jährige hat mir das unglaublich Angst gemacht, so etwas zu machen. Also ich glaube es jedenfalls. Aber natürlich gehe ich davon aus, dass sie alles machen, um die Leute vorbereiten.
Ja, genau.
Und dass es nicht einfach nur Schulmodule sind mit Frontalunterricht, sondern dass sie irgendwie dran geführt werden, zum lernen, wie kannst du ausdrucken, wie kannst du speziell... wie gehst du mit dieser Situation, mit dieser Unsicherheit um?
Ich finde, es muss ja noch nicht mal ein anderes Land... Also es kommt, ich glaube, es ist altersabhängig. Mit 14 würde ich sagen, innerhalb vom eigenen Land, das reicht schon mal einfach mal aus deinem Dorf raus und aus deiner Stadt so. Aber ich finde, 16, 17... irgendwo in ein anderes europäisches Land. Das ist total wertvoll zu sehen, wie die dort leben. Also ich meine, bei uns haben sie damals so, du konntest freiwillig an einem Schüleraustausch teilnehmen, wo du quasi eine Woche in einer anderen Familie mitlebst. Und es gab verschiedene Varianten, weißt du, mit so Partnerstädten und so. Und ich habe mit England so einen Schüleraustausch gehabt und mit Irland. Und das fand ich schon recht eindrücklich. In Irland war ich da in der Familie. Die hatten, glaube ich, 10 Kinder. Und waren schon nicht mehr alle zu Hause. Wir als Gäste wurden nochmal anders behandelt wie die 10 Kinder. Uns haben sie abends, weil die hatten keine Zentralheizung zum Beispiel in ihrem Cottage. Die hatten auch kein Müllsystem. Die haben einfach Sachen im Ofen verbrannt. Entweder, wenn es mehr stinkt, in dem gedeckten Ofen in der Küche und sonst im offenen Kamin im Wohnzimmer. Und sie haben aber uns Gästen, haben sie abends Wärmflaschen ins Bett gelegt, damit wir besser schlafen können und sowas. Es gab da kein öffentliches Bussystem und sowas. Also da bin ich schon, so kann man auch leben. Und es ist auch Europa so. Es hat mir schon nochmal anders die Augen geöffnet. Oder eben in einem englischen Supermarkt gibt es andere Dinge zu kaufen. Allein da, und englisches Fernsehen hat andere Themen. Und im englischen Fernsehen eine europäische Leichtathletikmeisterschaft anzugucken und es wird die ganze Zeit über englische Sportler geredet und nicht über deutsche. Das fand ich komisch.
Wie habe ich das gesehen?
So 16, 17. Ja. Du merkst gar nicht, da fällt einem auf so, wie gestreamlined du bist und wie von deinem System und deinem Umfeld du geprägt bist. Und ach stimmt, man könnte auch die Welt so sehen. Oder du fährst in ein anderes Land und du nimmst auf der Wetterkarte, hat es einen anderen Ausschnitt von der Weltkarte.
Ja.
Ich meine, das ist total, also es ist logisch und es ist extrem simpel. Aber das kann so den Horizont sprengen.
Die Frage, die ich noch stellen wollte, was würdest du deiner jungen, wie sagt man, deinem jungen Ich oder der jungen Version von der Eva als 10 oder 13 oder vielleicht sogar als 6-Jährige, keine Ahnung, da wählt er etwas aus. Was würdest du dieser Person empfehlen oder sagen oder berichten oder warnen oder... gibt es da irgendetwas? Das Gefühl, hast du schon etwas gelernt, wo du denkst, ja, das hätte auch anders können sein? Oder das wäre gut, wenn du es gewusst hättest? Oder
ich glaube, was ich jetzt wahrnehme über mein früheres Ich, ist, dass ich, das betrifft ganz viele junge Teenie-Mädels, diese absolute Selbstzweifel, Selbstunsicherheit, bin ich gut genug, bin ich schön genug, bin ich beliebt genug, dass das alles gar nicht so eine Rolle spielt. Und dieses, also was ich am meisten am Älterwerden schätze, ist, dass ich mich immer wertvoller wahrnehme als auch schon, oder dass ich meine Stärken und Schwächen besser einschätzen kann, dass ich weiß, es ist okay, so zu sein, wie man ist. Und auch dieses Wissen, es ist eigentlich alles schon da, es ist alles angelegt in dir, du kannst dich eigentlich entspannen, es kommt gut, du bist genug ausgerüstet. Und ich glaube, ich würde mich total ermutigen, mehr auszuprobieren und mehr mich zu trauen, andere Leute kennenzulernen, andere Kurse zu besuchen. Also damals habe ich es nicht für möglich gehalten, das war auch alles vor den Billig-Airlines und so, dass man so viel reisen kann und andere Länder kennenlernen kann. Aber ich habe ein bisschen davon geträumt, so. Und mich dazu ermutigen. Ich glaube, für mich war das Lesen war so ein bisschen so eine Möglichkeit, in andere Länder zu verschwinden und andere Sachen kennenzulernen. Ja, aber das noch mehr im realen Leben zu machen. So. Ja.
Das ist mega schön.
Und mutiger zu sein, sich mehr zuzutrauen. Insgesamt einfach.
Kannst du vorstellen, wie, also wenn das, also du stellst jetzt vor, du sagst dem Kind das, reicht das? Oder gibt es irgendetwas, wo du denkst, oh, du willst dem Kind auch irgendeine Möglichkeit geben, oder wie würdest du, also weißt du, dem Kind sagen, hey, doch nicht so viel Selbstzweifel.
Ja, das ist schwierig, das oder? Nicht, nein. Das ist etwas, also, ich glaube, es hätte mir gut getan, das zu hören, und dann hätte ich wahrscheinlich gedacht, ah, das hört sich schön an und das tut mir gut, hätte ich wahrscheinlich so wahrgenommen. Aber dann wäre ich wahrscheinlich schnell an den Punkt gekommen, und was mache ich jetzt damit? Mein Leben sieht halt so aus, wie es aussieht. Weißt, diese Ermutigung müsste mit einem konkreten Angebot verknüpft sein. Guck mal, und jetzt mach doch mal das. Hier könntest du das ausprobieren oder leben in Form von, hier ist Geld. Meine Eltern mussten immer sparen und haben sparsam gelebt, und Geld war schon in dem Sinne ein Thema, einfach im Sinne von, komm, wir überlegen uns kreative andere Weisen, wie man nicht so viel Geld braucht, um das Gleiche erreichen können. Es ist auch eine Qualität, weil ich jetzt, gell, ich komme mit wenig Geld sehr weit, auch mit meinen beruflichen Budgets. Das ist auch eine Stärke, die ich da gelernt habe, aber es hat natürlich auch was mit meinem Denken zu tun, so, ah nee, kann ich doch nicht, da braucht man Geld für, dann steht mir das nicht zur Verfügung. So. Ja. Und also wenn es mit entweder mit konkret, okay, und hier hast du 1000 Stutz zum jetzt was ausprobieren, oder wo dir Freiheit geben soll zum was auch immer, eine Reise machen oder einen Kurs zu besuchen, der sonst teuer gewesen wäre, oder irgendwie sowas, oder diese 300 Lieblingsbücher kannst du dir davon kaufen oder was auch immer. Das oder eben konkret eine Veranstaltung oder sowas, wo man dann hingehen kann, wo ebenso wie meine Mutter mir damals diese Kunstschulkurse angeboten hat.
Also was mir mitschwingt, ist Beziehung, oder? Du willst dem Kind eigentlich so etwas sagen. Mit einer so Aussage passiert bei den meisten Leuten wahrscheinlich sehr wenig, oder? Vielleicht schwingt etwas mit, vielleicht triffst du etwas, vielleicht tut es gut. Aber das Leben zieht sich nachher noch 10 Jahre weiter, oder irgendwie, so Alltag. Ich habe das Gefühl, so eine Voraussetzung, damit das überhaupt ankommen könnte, wäre, dass es für jemanden kommt, wo du schon eine sehr starke Beziehung hast.
Ja.
Das ist natürlich hoffentlich bei dir mit dir selber der Fall.
Ja. So.
Aber das führt für mich dann eben auch wieder in die Frage, okay, wie könnte man das im Alltag eigentlich wahrscheinlicher machen, dass das stattfindet. Also, was wäre die Voraussetzung, dass so eine Aussage implizit mitschwingt, eingeübt wird, erlebbar wird als Kind?
Ich glaube, als Kind in dem Alter, ich bin ohne so ein Paten-Onkel-System aufgewachsen. Meine Eltern haben nicht, also wir wurden als Kinder nicht getauft, wo man dann automatisch irgendwie Patenonkel und Tante, Götti, Gotte, irgendwie so ein System bekommt. Okay. Weil sie gesagt haben, das mit dem Glauben, das musst du selber entscheiden, wenn du alt genug bist, weil sie aus so einer Baptistentradition kommen. Und ich habe immer davon geträumt, dass es irgendwo so eine reiche Erbtante gibt oder irgendjemand, der dann kommt und einem was ermöglicht. Oder weil meine Eltern, die haben sehr jung Kinder gekriegt, und ihrem Freundeskreis, die haben erst später meistens Kinder gekriegt. Und dann habe ich da schon auch, also weiß ich, ich wäre auch offen gewesen, dass irgendein Erwachsener kommt oder irgendjemand oder ein Student oder irgendjemand, der mir einfach irgendwie altersmäßig der paar Schritte weiter ist wie ich, der so ein Mentoren schafft, irgendwie sowas übernommen hätte in irgendeiner Form. Ja. Wenn es sowas Fernes ist wie, hier, ich bin dein Patenonkel und zu dem und diesem Anlass, oder wenn du 14 bist oder wenn du 18 bist, hier hat es ein Batzen Geld, über den darfst du jetzt selber entscheiden. Also so eine ferne Beziehung, aber jemand, der dir was ermöglicht auf eine Art. Oder auch jemand, der dich konkret an der Hand nimmt und sagt, also mich hat als so Teenie 17, 18, mit so ein Mentorship,
Kunstschule, ja, irgendwie jemand, sowas. Mit jemand wärst du
genau,
da
wenn jemand, der da hingeht. Ja. Ich habe dann, ich habe das viel später, ich habe, als ich in der 12. Klasse war und mich entschieden hatte, ich möchte da studieren, dann muss man eine Bewerbungsmappe machen und dann hat meine Mutter gesagt, guck mal, Jugendkunstschule, die bieten Kurse an für einen Bewerbungsmappenkurs, samstags nachmittags, jede zweite Woche. Dann bin ich dahin und dann habe ich diesen Kurs gemacht und dachte, shit, ich hätte die letzten 10 Jahre auch schon zu so Kursen gehen sollen. Weil das hat mir total Spaß gemacht. Das hat mir genau eigentlich das gebracht, was ich mir erhofft hatte.
Okay.
Und, aber ich war alt genug und habe mir inzwischen quasi wie genug Selbstbewusstsein aneignen können, zu mich an so einen Kurs hintrauen. So.
Das Mentorship finde ich auch etwas, also ich habe es mega berührend gefunden, was du gesagt hast vorher, dir selber. Ich glaube, dass das aber auch sehr universell ist. Also ich glaube nicht, dass das etwas Eva-speziell ist, sondern
nein, ich glaub,
das,
auch,
das will jeder hören, ja. Das muss auch jeder irgendwie spüren und in sich finden. Meine Erfahrung ist jetzt eher, dass das frühestens mit 25, vielleicht erst mit 30, so langsam überhaupt gekommen ist, dass, ich, dass, ich, dass wir selber wie auch können geben. Aber für mich ist eine ganz große Frage, also ich bin davon überzeugt, das muss nicht so sein. Ich bin davon überzeugt, dass es kann so sein, dass du als 10- oder 15-Jähriger das immer wieder in einer sehr organischen, natürlichen Beziehungsart mitbekommst. Und das ist halt auch so eine Frage, wo Schulform für mich ganz wichtig ist, weil ich das Gefühl habe, Schulformen, wo es keine Klassen gibt, wo es keine Altersstufen gibt, dass viel eher passiert. Ich glaube, Mentorship passiert ganz von selber. Also, wenn irgendjemand eine ältere Schwester oder einen älteren Bruder hat und du hast nicht gerade enorme Beziehungsprobleme, tendiert es eh schon so ein bisschen in so eine Richtung zu gehen. Oder? Das, natürlich, es kann auch nur Streit sein, es kann auch unterschiedlich sein.
Ja, das war bei uns
aber
war
das eher. Aber ja, dass irgendjemand einfach gibt und so, das ergibt sich ja oft, wenn eine gute Beziehung da ist und wenn man die Person wieder sieht und so weiter. Und ich habe den Verdacht, dass das viel eher ein Bestandteil wäre vom normalen Schulalltag, wenn du nicht die künstliche Klassenverbände hast im gleichen Alter, mit viel Konkurrenzkampf, alle sind im gleichen Alter, alle mit genau das gleiche machen. Das heisst, es gibt nur noch eins zu schauen, wer ist besser als der andere, oder? Sonst ist es extrem langweilig. Wenn du völlige Altersmischung hast und die ganze Klasse zusammen, wenn du einfach mal wegdenkst und so, dann plötzlich sind Situationen, wo also, was ich ja schon gesehen habe in anderen Schulen, dass irgendwie 13, 14-Jährige einfach mal so zum Ausgleich in der Kindergartenabteilung rumhängen auf dem Sofa und die kennen sich, die Kinder, die kennen sich. Das ist halbe Familie.
Ich mochte auch Kinder gerne. Ich habe mega gern gebabysittet. Nicht nur wegen dem Geld, sondern einfach, weil es mir Spaß gemacht hat auch.
Ja.
Also, das stimmt schon. Und ich habe sonst das andere mehr erlebt, dann so eben im Jugendarbeitszusammenhang. Also weißt du, in einer Jugendgruppe, wo man sich trifft, irgendwie, da war das jetzt so kirchliche Zusammenhänge, aber es könnte auch von sonst irgendwelchen Sportvereinen, kann ja ähnlich sein, zum Beispiel, wo man ganz viel Dorn macht. Und ich weiß, dass ich später auch in so Zusammenhang mich sehr engagiert habe, gerade weil ich wusste, mir als Kind hätte das gut getan. Und wenn und, oder da das erste Mal die Zusammenhänge wahrgenommen, dass wenn man eben Jugendliche, die zum Beispiel kreativ veranlagt waren, wir haben so angefangen, die zu investieren und haben ihnen Sachen ermöglicht, sich auszuprobieren.
Du als Mentor?
Ich als Mentor da im Jugendarbeitszusammenhang. Ja. In einer Art, wie ich als Teenie eigentlich davon heimlich geträumt habe, aber mich nie getraut habe, das irgendwo einzufordern oder so. Und dachte ich, wenn jemand in mich damals so investiert hätte in der Art, dann wäre ich jetzt auch schon woanders gewesen und hätte mir Dinge nicht selbst erarbeiten müssen. Und ich habe zum Beispiel in dieser Krise, hat mir jemand das Buch The Artist's Way, Der Weg des Künstlers von Julia Cameron, empfohlen, wo, hey, da sind mir Welten aufgegangen. Es ist eigentlich, ich nenne es jetzt ein bisschen so ein Selbsthilfe-Seelsorgebuch für Künstler aller Art, eigentlich für Menschen aller Art, weil sie ganz viel so Aufgaben, schreib einen Brief an deine 90-Jährige, an dein 90-Jähriges Selbst oder an dein 5-Jähriges Selbst, was würdest du ihnen sagen jeweils? Auch einfach andere Perspektive einnehmen, so Selbstreflexionssachen. Was mache ich eigentlich gern? Wo geht eigentlich mein ganzes Geld hin und warum? Aha, ich gehe wahnsinnig viel ins Kino, vielleicht hätte ich es mir erlauben sollen, in eine Filmkarriere zu investieren. Zum Beispiel. einfach, was entdeckst du in dir, in deinem Alltag für Dinge, wo auch noch Leidenschaft liegen, wo dir eigentlich viel mehr Leben bringen? So. Und in dieser Krise habe ich das entdeckt und habe auch da gemerkt, oh Mann, 20 Jahre vorher, gewisse Dinge wären anders gelaufen. So. Und ich finde gerade so, die Anfang 20er Jahre, wenn du quasi, du entscheidest dich neu für einen Studiengang, das erste Mal, du bist volljährig, du bist immer noch finanziell abhängig von den Eltern meistens oder von Stipendien oder Jobben gehen, aber du darfst das erste Mal wie eigene Entscheidungen über dein Leben treffen. Das ist ein total fragiler Moment. Es gibt auch viele, die dann so wie implodieren oder die dann merken so, wer bin ich eigentlich, was mache ich eigentlich, alles, auf was ich hingearbeitet habe, das will ich alles eigentlich gar nicht. Ich will doch nicht Medizin studieren, ich will doch lieber Gärtner werden oder was auch immer. Und ich beobachte zum Beispiel ich habe viele Freundinnen, die sehr jung geheiratet haben, mit 20 oder gerade nach der Schulzeit, und die dann diesen Moment der Freiheit so gar nicht richtig haben wahrnehmen können, weil sie sich sofort in Abhängigkeit wieder von jemand anderem so entwickeln. Und das sind ganz viele so Ehen, die jetzt am Zerbrechen sind, weil sie merken, irgendwie die Luft zum Atmen war ja eigentlich gar nie wirklich da. Es gibt auch ganz viele, wo es gehalten hat und die sich dann innerhalb von diesem Verband haben einander die Freiheit geben können und sich einander so eine Mentorenschaft haben ermöglicht oder finanziell den Rücken frei halten, damit man sich irgendwie entdecken darf, aber eben oft auch nicht.
Das geht wahrscheinlich auch nicht immer. Also gerade auch finanziell.
Ja, eben. Also, deshalb fände ich ja das bedingungslose Grundeinkommen eine gute Idee, dass du eben einmal die Grundvoraussetzungen anders setzen kannst.
Ja, das ist schon eine sehr spannende Idee, finde ich auch. Ich glaube, wir können das so langsam mal wrap up, wie sagt man das?
Ja.
Zum Ende finden. Ich lüge da noch kurz ein paar Titel auf, falls es nichts gibt, wo ich unbedingt hervorgehe. Aber ich glaube, das ist langsam.
Das ganze Thema ist ja auch riesig, ist ja ein riesiges Feld. Ne?
Ja, genau, und ich weiß noch nicht genau.
Man hat viele, viele Jahre dort verbracht, in den Zusammenhängen. Und auch was es jetzt so mit einem macht.
Ich habe, glaube, ganz schwierig, also das, und das werde ich mir gleich anhören, oder? Ich glaube, es ist ganz schwierig für die meisten, das überhaupt klar zu sehen, oder? Es ist so komplex, es ist eine lange Zeit. Es ist völlig klar, dass Schulzeit einen riesen Einfluss hat aufs Leben. Es also, war ja komisch, also geht ja gar nicht anders. Du verbringst 10 Jahre, ist das dein Job, oder? Also bei dir jetzt fast weniger, jetzt ist es bei mir, du hast weniger Schulzeit gehabt, so wie es tönt, also weniger Schulstunden gehabt, so wie es tönt, oder? Oder hat es sich einfach anders verteilt? Also ich kann mir vorstellen, am Nachmittag nie eine Schule gehabt zu haben. Wir haben irgendwie einen Nachmittag frei gehabt. Und sonst ist eigentlich immer mindestens 2 Stunden irgendwo gesehen, manchmal 4 Stunden am Nachmittag.
Und dann hat es aber vielleicht später angefangen, oder?
Also am Gimi nicht. Am Gimi haben wir um 20 vor 8 Jahren angefangen und hatten hier 5 Stunden gehabt, maximal bis zum Mittag. Und dann am Nachmittag haben wir nochmal maximal 5 Stunden gehabt. Und nicht immer 2 Stunden, klar, aber einfach irgendwo. Und,
aber das 5 Tage die Woche?
Wir haben auch, mit dem Samstag hat sich einmal geändert. Ich kann mich jetzt nicht mehr erinnern. Wir haben einmal am Samstag Schule gehabt.
Also das ist doch in der Schweiz ist so den Mittwochnachmittag, der freie Tag?
Ja, genau. Ist offen oder immer frei.
Ich weiß auch nicht, aber ihr habt ja eh kürzere, also dass man in 12 Jahren Abitur macht oder Matura. Das haben sie ja in Deutschland auch eingeführt, was aber zu einem wahnsinnigen Druck geführt hat, Zeitdruck, weil quasi der Lehrplan eigentlich plus minus der gleiche geblieben ist, also dass man es halt ja schneller durchziehen muss. Und ich kann es einfach inhaltlich nicht beurteilen, gell? Wenn du sagst, du hast mehr Stunden investiert, weiß ich jetzt nicht, ob das dann, also da müsste man wie Inhalte vergleichen, ob man auch mehr gelernt hat oder ob man einfach mehr Zeit mit den gleichen Dingen verbracht hat, ob man breiter gelernt hat oder, das kann ich alles überhaupt null beurteilen. Ich habe Letzte Spielzeit oder so hatte ich eine Theaterproduktion, die sich mit dem Schulsystem beschäftigt hat. Die hieß Lehrerzimmer, hier im Forschertheater in Basel. Immer ausverkauft. Der Brüller schlechthin. Wo sich um das Schulsystem und die Lehrer in diesem System konzentriert. Also man schaut, ich weiß gar nicht mehr, 6, ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, Lehrern in ihrem Schulalltag zu. Natürlich auf eine überzogene Art und Weise. Aber in der Produktions- und Recherchephase haben wir ganz viel über Schulsysteme diskutiert und gemerkt, dass in der Schweiz, und das sagt meine Mutter als deutsche Lehrerin auch, so dieses ganze Selbstreflexionsthema sehr viel präsenter ist. Also da gibt es auch schon ganz, scheint es wie andere Dogmen zu geben vom Schulsystem und Schulalltag her, dass du als Kindergartenkind dich schon einschätzen können musst, wie gut du schon im Schere schneiden bist, musst dann so Smiley ankreuzen, wie gut du das schon kannst. Also,
du hast einfach jetzt die moderne Selbstreflexion. Schule in der Schweiz.
Einfach so, wie ich das, ja, natürlich. Frage, also, genau, da liegen natürlich 20 Jahre dazwischen. Ja, als ich, was ich hier bemerkenswert finde, ist, ganz viele haben zwei Berufe gelernt. Extrem viele von meinen Freundinnen haben gesagt, ja, mein erster Beruf war das, aber jetzt bin ich das. Okay. Auf die Idee wären wir früher gar nicht gekommen, dass es überhaupt die Möglichkeit gibt, zwei Berufe zu lernen. Als ich kam, haben ganz viele Leute, also ganz viele waren Lehrerinnen, weil das konnte man auch ohne Matura einfach irgendwie so nebenbei werden, mit wenig Aufwand. Da war das in Deutschland schon lange ein Studienberuf. So, und es wäre gar niemandem auf die Idee gekommen, dass man danach nochmal ein zweites Studium macht. Es sei denn, man hat sich grundsätzlich mal falsch entschieden. Aber nur, dass die Möglichkeit hier besteht und dass es so gesellschaftlich akzeptiert ist und als normal empfunden wird. Also ich jetzt, also da war ich so, aha, was? Das hat mich sehr irritiert, aber jetzt empfinde ich es auch als Geschenk und als Reichtum, dass du gerade dich ausprobieren darfst. Und sowas wie jetzt, dass Zwischenjahre völlig normal geworden sind, empfinde ich jetzt auch eher als Bereicherung, auch wenn das natürlich nur geht in einem reichen Gesellschaftszusammenhang so. Und
ja, was gut geschafft und zwischen, oder das kannst du ja auch.
Das kannst du auch. Aber also, wo aber auch dieses, was so ein bisschen, was ich auch wahrnehme, ist, dass so der wirtschaftliche Zwang für viele Schüler und Studenten nicht so präsent ist, dass sie irgendwie mit 22 immer noch jammern, dass ins Essen nicht schmeckt, weil sie nie haben selber kochen müssen. Wo ich immer denke, hey, get a life. Oder wo dann viele, wo auch ein bisschen, also ich bin so aufgewachsen, meine Eltern mussten beide Geld verdienen, um einen gewissen bürgerlichen Mittelstand dazugehören zu können. Die meisten meiner Schweizer Freunde arbeiten maximal 80%, weil ist sonst schon ein bisschen anstrengend und empfinden 100% Job, also 100% definiert als eine 5-Tage-Woche, als absolute Zumutung, wo ich denke, get real, also first world problems at its best. Ich im Kultursektor bin dankbar, wenn ich mal nur 5 Tage arbeiten muss die Woche, wo irgendwie, also da ist bei vielen nicht selbstverständlich, dass man überhaupt einen Ruhetag hat.
Da muss ich noch als letztes Frage noch einhängen. Du hast das bedingungslose Grundeinkommen erwähnt. Mhm. Das ist jetzt für mich rein konzeptionell extrem im Widerspruch zu der Einstellung, die du gerade sagst, oder? Also nicht, dass es wirklich ein Widerspruch ist, aber einfach, es ist eine ganz andere Art von Realität. Oder du redest jetzt von der echten Realität, in der du lebst und viele Leute leben. Und eins von den Ideen oder eins von den Gründen, wieso das bedingungslose Grundeinkommen finde ich gut ankommt, ist, weil eben genau die Leute, die überzeugt sind, dass 100% arbeiten eigentlich schon eher viel ist, dort erst recht finden, ja, also bedingungsloses Grundeinkommen, das entspricht dieser Ansicht eher, oder? Weil dann hast du eben die Freiheit, dann bist du nicht mehr in dieser Lohnsklaverei, dann kannst du wirklich, hast mehr Zeit, um zu überlegen, was will ich wirklich machen, um Sachen auszuprobieren und so weiter und so fort, oder? Also bedingungsloses Grundeinkommen ist für mich wirklich eigentlich ein Ziel, das ich vor allem dann von den Leuten erwarte, die sagen, ja, eben, ich will nicht mehr die 80% arbeiten, weil sonst bin ich ein Lohnsklave. Und du bist eigentlich völlig nicht mehr anders. Du akzeptierst, dass du viel mehr arbeiten musst. Du machst das schon lange.
Also ich habe keine Wahl.
Du findest das normal. Aber du findest bedingungslos aus dem Grunde genommen trotzdem eine tolle Sache, oder?
Na, auf jeden Fall.
Du versuchst nicht jetzt schon quasi in die Richtung zu gehen, sondern du akzeptierst, dass du einfach hart musst arbeiten.
Ja, in der Kultur, du verdienst einfach. Also ich lebe so knapp über dem Existenzminimum. Ja. Also dort wird, also mal konkret in meiner Branche, wird 3.000 im Monat als Richtgage vorgeschlagen und viele können das gar nicht zahlen. Mhm. Und dann arbeitet man halt weniger. Mhm. Aber du musst natürlich trotzdem ein 100% Produkt am Schluss abliefern. Ja. So, mhm. Und das fällt nicht vom Himmel. Mhm. Und beim bedingungslosen Grundeinkommen geht es ja nicht darum, dass du irgendwie 5.000 im Monat hast und auf der faulen Haut rumliegst, wo ich glaube, die wenigsten würden das aushalten überhaupt. Es geht darum, dass du eine Grundsicherung hast, dass du überhaupt überleben kannst. Und mir würde das ermöglichen, dass ich nicht regelmäßig 60 Stunden Wochen arbeiten muss, sondern vielleicht auf eine 40 Stunden oder 30 Stunden Woche runterschrauben könnte. Und eine andere Lebensqualität hätte, weniger Stresskrankheiten und meinen Job auch besser machen könnte. So. Die meisten, die mit 80% auskommen und sagen, also alles andere ist ein bisschen viel, die haben mit ihren 80% ja trotzdem 5.000, 6.000. Oft. Mhm. Die wissen noch gar nicht, was es heißt, am Existenzminimum überhaupt mal zu sein. Und das Grundeinkommen würde sich ja sowieso mehr am Existenzminimum bewegen. Und die würden arbeiten müssen, um den Lebensstandard halten zu können. Das einzige Argument, was ich irgendwie so gegen das Grundeinkommen nachvollziehen kann, ist, dass vielleicht junge Leute gar nicht erst arbeiten lernen müssen, so, dass es, was es für einen Unterschied macht, dass man sich was selber erarbeitet hat oder ob du einfach durchgetragen wirst. Aber ich glaube, das Grundeinkommen würde ja eh nicht, oder diese Grundsicherung würde ja eh nicht in einem Bereich liegen, dass es dir wirklich möglich wäre, einen hohen Lebensstandard zu haben oder auch einen mittleren Lebensstandard zu haben und nichts zu tun. Also ich empfinde das als Ergänzung zu was, aber es würde dir die Freiheit geben, zum mal was probieren. Wenn ich das gehabt hätte, hätte ich studieren gehen können und tatsächlich noch was Neues lernen. Es hätte mir die Möglichkeit gegeben, an Kursen teilzunehmen, die mich noch interessieren, weil ich jetzt die Möglichkeit habe und nicht einfach nur voll zu arbeiten und irgendwie das gerade so durchquetschen, damit ich diesen Zettel habe. So, da empfinde ich den Unterschied. Mhm.
Also du bist schon ein bisschen drauf eingegangen, aber die letzte Frage jetzt wirklich, die ich eigentlich stellen ist, was würdest du jetzt anders machen in den nächsten 3 bis 5 Jahren, wenn du eine Art finanzielle Freiheit hast? Egal, ob es das Grundeinkommen ist oder sonst, ob du das Gefühl hast,
ich würde,
du kannst die einig, also nehmen wir jetzt einfach mal an, du hast 100.000 Stutz vom Konto, du kannst von dem 2 Jahre leben, 3 Jahre leben, ich weiß nicht wie lange. Was würdest du anders machen? Würdest du nicht alle Jobs annehmen zum Beispiel?
Nein, ich würde die Dinge, die an brotloser Kunst, von denen ich länger träume, wie so ein Buch schreiben und mich dafür voll investieren können. Das hätte ich innerhalb von 2 Monaten durchgezogen, weil es mir möglich wäre.
Ein Buch geschrieben?
Ja.
Das würdest du jetzt machen, in 2 Monaten? Du weißt, was du schreiben?
Ja.
Ah ja, okay.
Sofort. Ich würde noch andere Handwerkstechniken lernen wollen. Dafür das nehme ich mir jetzt nicht Zeit. Ich träume davon, dass ich mir mal so einen Bildungsurlaub, wo ich mal eine Woche einen anderen Kurs... Ja, also das wär fantastisch. Ich bin jetzt in einem Bereich, wo ich mehr Aufträge habe, die besser bezahlt sind. Das habe ich mir richtig hart erarbeitet. Ich habe jetzt wirklich 10 Jahre lang 60-Stunden-Wochen gearbeitet. So, ne? Ich habe mir das jetzt erarbeitet, dass ich jetzt im Herbst wahrscheinlich, wenn die nächsten Gagenverhandlungen gut laufen, mal 3 Monate keine neuen Aufträge annehmen muss, sondern mir Zeit lassen kann, ein künstlerisches Projekt nicht einfach durchzudonnern mit dem Nötigsten, sondern mehr in Tiefe eintauchen zu können, was eine Recherche angeht, so Sachen. Das würde es mir ermöglichen. Und eben, es würde mir 2-Tage-Wochenenden ermöglichen, 4 Wochen oder 6 Wochen Urlaub im Jahr, wie das normal ist bei normalen Menschen. Im Kulturprekariat ist das nicht normal und möglich. Da bin ich dankbar, wenn du überhaupt eine Woche Urlaub machen kannst.
Kulturprekariat, das heißt Unsicherheit.
Das heißt, wir haben alle studiert, wir sind eigentlich alle Akademiker von unserer Ausbildung her und sind eigentlich alle working poor und krebsen uns durch. Ganz viele haben noch Brotjobs, damit sie überhaupt im Kultur, Bereich arbeiten können. Ja, genau. Das heißt Prekariat, dass du eigentlich, du arbeitest 100% und mehr und kannst nicht davon wirklich gut leben auf einem, auf was, was heutzutage als normales Lebensniveau angesehen wird. So, mit einer eigenen Wohnung, vielleicht sogar ein Auto. Einmal im Jahr in Urlaub, abgesehen davon, dass es in der Schweiz ja normal ist, dass du mindestens noch Skiferien einschiebst. Oder dass einfach eigentlich ja, genau. Zweimal Urlaub im Jahr ist schon eine super Standard.
Skiferien sind scheiß
Tiere, ja. Also all solche Dinge, was eigentlich als normal angesehen wird, nicht mehr von den Prämienverbilligungen abzuhängen.
Also, aber was ich höre, ist, dein Leben völlig ändern, würde ich dir nicht wollen. Du hast einfach zu wenig
Also ich habe mich entschieden, ich bin lieber arm, aber glücklich. Ja. Das war eine Grundentscheidung, die ich irgendwann getroffen habe. Ja. Und ich habe gelernt, mit finanzieller Unsicherheit zu leben. So. Ich muss mich ständig immer noch dafür rechtfertigen, vor allen Dingen vor Behörden, die das nicht nachvollziehen können, dass man so leben kann. Aber es wäre mir es nicht wert, in einem besser bezahlten Job, der mich aber nicht ausfüllen oder erfüllen würde. Ich könnte den schon auch irgendwie machen, man kann ja alles lernen, ne? Aber ich würde dabei draufgehen. Wahrscheinlich.
Dann musst du doch da einfach mal stoppen.
Gut.
Super. Draufgehen. Vielen Dank, Eva.
Gern geschehen.
Für das Mitmachen und das Erzählen von deinen persönlichen Erlebnissen. Ja, und viel Glück. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg.
Dankeschön.
Dir deine, ja, ich glaube, das mit der finanziellen Freiheit ist halt schon etwas Wertvolles, dass du da ein bisschen in die Richtung kannst.
Genau. Ja, danke.
Vielen herzlichen
Dank. Dankeschön.